sich das nicht. Wir haben unser gemütliches Sofa nach Texas gestellt, dort zu schauen, was dieser Wunderprediger von uns will. Denn heute besprechen wir die Serie Messiah. Mit mir hier der Priester, das ist Robert Krüger.
Praise the Lord!
Und der Heilige, das ist Christoph Kahn.
Allah Akbar! Und der halbtote Hund, das ist Steffen Gisbert.
What? Oh ja, oh, das ist aber gemein.
Okay, Stefan, darf ich fragen, worum es geht?
Messiah, worum ging's?
Messiah ist eine Netflix-Serie, eine recht aktuelle. Die in Damaskus beginnt, so irgendwann in den letzten Jahren oder in einer fiktiven Bald-Zukunft, so genau weiß ich es jetzt nicht mehr, also auf jeden Fall im Krieg. Ja. Der IS ist gerade dabei, Damaskus zu überrollen. Ah ja, muss die Zukunft sein. Und der Fokus fällt auf einen Prediger, der relativ schnell Anhänger um sich schart und dann auch gleich ein Wunder wirkt, ein zum Tode tödlich verletzten Jungen heilt. Ja, und dann diese Gruppe von Gläubigen, sag ich mal, oder von Anhängern Richtung Israel führt und da dann strandet kurz vor der Grenze oder an der Grenze. Und in Folge dann relativ schnell in Texas auftaucht und auch da sowas Messias-artiges abzieht, also sehr schnell Anhänger um sich schart und so. Und er wird auch der Messias genannt oder Al-Masih oder irgend sowas. Denn auch das ist die Analogie, die die Serie oder die Erzählung nahelegen will, also dass er eben sowohl für die Moslems als auch für die Christen deren Art von Messias darstellt, also von Jesus. Es ist im Endeffekt eine Jesus-Erzählung in die heutige Zeit übertragen. So, man könnte sagen, da bin ich dann aber schon fast bei der Kritik, man könnte sagen so, wie wäre das, wenn Jesus heute auftreten würde? Also die Moslems, die sehen ja Jesus ein bisschen anders, nämlich als eine Wiedergeburt von Jesaja, also als ein Prophet. Ja, und als was Christen Jesus sehen, ist ja bekannt. Und ja, er ist da so ein Fusion davon. Also er funktioniert dann auch als beides.
Auch für beide Religionen.
Ja, genau. Also beginnt eben, wie gesagt, für Moslems und dann aber ganz schnell auch Christen, also vor allem so einen christlichen Prediger hat er dann praktisch so als Kulminationspunkt in Texas. Stefan, ja. Fandest du das?
ich weil, frage vorab, du hast ihn auf Deutsch geschaut, oder?
Mhm. Ja, da habe ich gleich ein Thema.
Okay, dann lass uns direkt das Thema. Wie sind die, also wenn die im Nahen Osten unterwegs sind, sprechen die dann Hebräisch und Arabisch und
ja,
alle möglichen
ja,
Sprachen oder nicht?
Ist so eine Sache. Das ist so eine Sache, was ich auch bei einer anderen Serie, die ich heute noch besprechen möchte, da sogar noch schlimmer. Aber auch hier, das scheint jetzt irgendwie üblich zu sein in Netflix-Serien, dass die mit den Sprachen so hin und her jonglieren. Also ich habe das in anderen Serien und Filmen schon erlebt, wo das dann eben so war, wir befinden uns bei der, also die Stimme oder die Sprache, die wir hören, ist so diese Majoritätssprache. Mhm. Und wenn jetzt jemand anderes dazukommt, der von denen nicht verstanden wird, weil er eine andere Sprache spricht, dann wird dessen Sprache auch gesprochen und es wird untertitelt. Ja? Mhm. So, und das ist jetzt nicht mehr so und das ist auch hier jetzt nicht mehr so, sondern es kommt, also am Anfang sprechen sie einfach komplett Arabisch und es wird untertitelt. Habe ich gesagt, okay, kann man machen, ja. Zunehmend ist es dann aber so, dass sogar, da sind zwei, die sprechen Hebräisch miteinander. So eine Frau kommt zu ihrem, ich glaube, Schwager oder so, ich habe keine Ahnung. Und die sprechen Hebräisch, es wird untertitelt. Und dann plötzlich mitten im Gespräch sprechen sie Deutsch, Schrägstrich wahrscheinlich dann bei dir Englisch, miteinander. Und dann ein paar Sätze weiter schwankt's wieder zu, also geht's wieder zurück und die sprechen wieder Hebräisch untertitelt. Und es ist eben, soll nicht dargestellt werden, dass die unterschiedliche Sprachen sprechen, sondern es soll dargestellt werden, die sprechen Hebräisch in ihrer Muttersprache miteinander. Und es wird dann irgendwie, um so ein bisschen Lokalkolorit reinzubringen, wird's mal auf Hebräisch gezeigt und mal auf Deutsch. Was ich total albern finde und sperrig und unsinnig. Okay. Also dann sollen sie es halt Omu zeigen oder sollen sie es übersetzen. Aber diese Mischung immer, also ich finde das nervig.
Also das gibt's ja schon eine ganze Zeit lang, dass man irgendwie anfängt, die Originalsprache zu sprechen und dann irgendwann so einen Switch macht und dann bleibt man aber auch in Deutsch jetzt in dem Fall, also in dem Übersetzten. Das finde ich ja irgendwie so am Anfang
meistens so,
okay, die Stimmung.
Meistens, wenn man zeigen will, dass die was anderes sprechen als andere zum Beispiel. Ja?
Genau.
Ja.
Im Englischen ist es teilweise auch so, also dieser israelische Agent oder was das was der sein soll, der
ich glaube, es gehört zum Inlandsgeheimdienst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, irgend sowas. Der telefoniert ja immer wieder mit seiner Frau. Und wenn die möchte, dass die Tochter nicht versteht, dann schaltet sie auf Englisch um. Was ich irgendwie eine sau coole Lösung finde.
Ja, das ist natürlich klar. Dann sehe ich es ja ein. Also ist
da,
ja cool.
Da passt es. Aber dies, was du eben beschrieben hast, das also kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass die dann irgendwie plötzlich Englisch miteinander gesprochen haben.
Mhm. Also zum Beispiel, als genau diese Frau das Kind zu, ich glaube, es ist ihr Bruder, nicht ihr Schwager, es ist ihr Bruder bringt und darüber sprechen, dass der andere irgendwie verschollen ist, weil der in Amerika ist. Da ist es vor allem so nervig gewesen, dass das immer hin und her ging.
Okay.
Naja.
Kann ich mir jetzt nicht so genau erinnern, aber ich meine, da haben die auch im Englischen, also das ist nicht in der Eindeutung passiert, sondern
okay.
Würde ich jetzt, also auch da hatte ich jedenfalls den, also ich hab das bemerkt und hatte aber so den Eindruck, ach so, ja klar, die ist ja, die Kleine hört ja mit.
Ach so, okay, na gut, dann habe ich es vielleicht nicht verstanden und war so allergisiert durch diese andere Serie, wo das dauernd gemacht wird.
Ja.
Kann sein.
Also ich fand's hier waren ja auch so einige Situationen, wo dann der ja arabisch sprechende Prediger auf den hebräisch sprechenden Agenten trifft und sie Englisch miteinander reden, damit sie sich verstehen und der Prediger aber dann irgendwann auch Hebräisch spricht, um in seiner Muttersprache mit ihm sprechen zu können.
Was wahrscheinlicher ja andersrum der Fall wäre, dass ein israelischer Inlandsgeheimdienstler kann ja garantiert Arabisch. Also
vermutlich eher, genau. Aber er wollte ihm halt quasi entgegenkommen.
Ja.
Und ja, also ich fand gerade die Sache mit den Sprachen an vielen Stellen sehr gut gelöst.
Echt? Okay.
Also und auch die Dialekte, die dann hatten, wenn die dann Englisch gesprochen haben mit einer hebräischen Färbung, also ich kenne jetzt hebräische Färbung, es kam mir immer sehr französisch vor.
Ja, das ist irgendwie korrekt.
Und die arabische Färbung dann eben einen ganz anderen Tonfall hat und so. Sehr charmant gelöst, also hat mir wirklich gut gefallen.
Ah, vielleicht muss ich es doch mal noch auf Englisch umschalten. Mal guck.
Oder zumindest mal so ein paar Ausschnitte. Ja, ich fand den Anfang ein bisschen übertrieben, diese Staubwolke und so. Das war so ein bisschen okay. Also
ein 40-tägiger Sandsturm.
Genau.
Ist ja wie auf dem Mars.
Ja. Nee, da ist kein Sand. Ja, es ist
genau, da ist ein Staubsturm. Staubsturm. Hast du unsere Folge gehört, oder?
Letzte Woche besprochen, oder? Ich wollte doch gerade sagen.
Ja, genau.
Ja, und er steht da halt so in der Mitte und kommt dann nach Texas und steht wieder im Sturm und okay. Aber wie sich die Menschen dann um ihn geschart haben und mit ihm losziehen wollten und ihn als ihre Hoffnung angesehen haben, fand ich sehr gut dargestellt. Also, so, da ist jemand, der kümmert sich, es ging denen natürlich dann irgendwie nicht so, Ja, also ja, er führt es an die Grenze, das kann man ja noch sagen. Aber ja, ist halt nicht so optimal gelöst aus deren Sicht. Aber
also was mir nicht gefallen hat oder was mir nicht gefällt, ich bin ja noch drin, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man könnte sagen, dass es die Jesus-Geschichte in die moderne Zeit übertragen ist. Mhm. Aber genau mit dieser Beschreibung tue ich mir sehr schwer, denn ich finde, es ist die Sicht von Jesus, die ein Gläubiger hat oder gerne haben würde, die in die moderne Zeit übertragen. Denn wir gehen ja von der Prämisse aus, dass Jesus dass Jesus eben diese Fähigkeiten hat, die ihm eben zugeschrieben werden von Gläubigen. Und die Möglichkeit, dass Jesus eben irgendein Prediger war, der von mir aus auch sehr erfolgreich war, was die Akquise von Anhängern anging, oder vielleicht auch einfach Glück gehabt hat, oder im Nachhinein verklärt wurde, das lässt das ja aus. Ja, und also, was für mich eben dann wenig anschlussfähig ist, weil ich gehe davon aus, also ich bin eben nicht gläubig, ich gehe davon aus, dass es eben das, was von Jesus heute übrig geblieben ist, dass es irgendeine Mischung aus ja Sektenführer und wahrscheinlich auch nachträglich Verklärung ist. Und das wird hier ja im Endeffekt gar nicht offen gelassen, sondern, also wenn wir über Jesus reden, also über den Jesus vor 2000 Jahren, da ist das ja offen. Ne? Da weiß man ja nicht, ob der Wunder gewirkt hat und deswegen Leute an sich gebunden hat oder ob er so gut überzeugt hat oder ob man 400 Jahre später das einfach von ihm erzählt hat, dass es so ist.
Ja, oder er war ein Scharlatan, hat einfach...
Genau, und bei dem hier wird das aber eben nicht offen gelassen, sondern wir sehen das in der ersten Szene, dass der Typ Wunder wirkt, ja, und er steht 40 Tage im Sturm und predigt und er heilt ein todkrankes Kind und er spricht plötzlich Englisch, obwohl er vorher nur in Arabien und in Persien gelebt hat. Und er weiß Dinge über Leute, die er vorher noch nie gesehen hat, über irgendwelche Geheimdienstler, die über ein bisschen deren ja so Lesen des anderen hinausgeht. Ja, also der wirkt wirklich Wunder. Und
aber dann machst du
keine Ahnung,
das, was du letzte Woche gemacht hast mit X-Pans. Du kritisierst den Film oder die Serie dafür, dass sie was nicht ist, was du dir als Prämisse gewünscht hättest. Aber funktioniert sie denn innerhalb der Prämisse, die sie sich selbst gesetzt hat?
Nee, aber was ich damit sagen will, ist, dass es damit eben in gewisser Weise Propaganda ist. Weil eben das, was im Christentum offen gelassen wird, wird hier nicht offen gelassen, sondern es wird, das ist so ungefähr, das, weißt du, wir zeigen euch einen Gottesbeweis, ist es. Also natürlich.
Wird als die Wahrheit.
Genau, man kann natürlich sagen, ja, ist eine fiktive Geschichte und so, ja, alles schön und gut, aber es ist halt, weißt du, sobald du dann anfängst und sagst, ja, es ist die Jesus-Geschichte in die Moderne übertragen, damit ist es Propaganda geworden, weil das ist es eben nicht, sondern.
Ja, aber steht das denn dran? Oder ist es, also ich habe gerade mal die Castliste durchgeguckt, da heißt keiner Jesus, also.
Ja, Messias, der Typ wird Messias genannt, ja, okay. Also. Nee, es steht natürlich nicht so dran, aber das schwingt natürlich ganz extrem mit. Und
es sind halt die Wunder, die Jesus auch gewirkt hat.
Ja, genau, es sind ja sogar die gleichen Wunder. Also es ist, im Endeffekt ist es tatsächlich eine Umsetzung der Jesus-Geschichte in die heutige Welt, aber eben ohne den Zweifel.
Bist du schon in Washington?
Nee, da bin ich ja nicht.
Und dann freu dich.
Ich bin genau in der Mitte. Ach so, ja, hab ich aber schon irgendwo gehört. Ja, er läuft übers Wasser. Super. Genau. Ist halt so arg mit der Brechstange und also ein bisschen.
Aber dann eben, also was mich dann daran stört, dass er eben nicht die Sachen, die einem Jesus zugeschrieben werden, konsequent umsetzt. Dieses Barmherzige, dieses sich komplett kümmern um Arme. Das macht er halt nicht. Der sitzt halt immer rum und guckt vor sich hin und
guckt schön. Er ist nämlich wunderschön. Ja,
toll. Er sieht super aus. Also ja. Richtig toll. Aber er ist nicht so, dass er sich um alle kümmert, sondern
Ja, obwohl ich auch sagen muss, da war ich dann schon, hab gedacht, ja, das kann schon, also so wie Kinski eben, ja, Kinski, klar kann man von ihm halten, was man will, und aber diese Jesus-Geschichte, ich weiß nicht, habt ihr das mal gehört oder gesehen? Nee. Der hat ja Jesus gelesen auch, eine wunderbare Aufnahme, wo er eben Jesus auch schon anders interpretiert und irgendwelche Christen im Publikum sich melden und sagen, Moment, so kann man das aber nicht sehen und Jesus hätte das ganz anders gesagt, das anders gemacht und er halt völlig ausflippt sein, dann Jesus hätte seine Peitsche genommen, hätte dich ausgepeitscht, du dummes Arschloch und so. Ja, eben Jesus so eine andere Facette geben, so eine
ich muss mal ganz kurz eben, hoch.
Okay.
Aber ihr könnt auch weitermachen.
Ich erzähl's dem Bob.
Okay. Ich bin sehr gespannt.
Eben, dass Jesus eben nicht nur dieses Wunderwirken, barmherzig und so weiter und die Bergpredigt eben, ja. Jesus ist eben vielleicht doch nicht nur die Umsetzung der Bergpredigt gewesen, sondern eben doch auch einer, und ihr habt keine Ahnung und jetzt bitte nicht und also es ist schon klug gemacht in der Serie, finde ich, dass er eben gerade so viel Menschlichkeit bekommt und eben auch schon in diese Zeit passt. Also er ist schon, obwohl er irgendwie aus der Zeit gefallen ist, passt er schon auch genau da rein. Also ja, es ist klug gemacht und dadurch halt auch gefährlich. Also das ist wieder so, ja, wie bei den zwei Päpsten neulich. Ich halte diese Serie nicht für ganz ungefährlich. Und nicht von ungefähr kommt die auch wahnsinnig gut an bei strenggläubigen Amerikanern. Also,
Okay. Ja gut, ich kann nicht nur bedingt mitsprechen, ich habe es nicht gesehen. Aber das, was ich vorhin sozusagen kritisiert habe, ist, das hast du jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass du Sachen quasi kritisierst für Sachen, die sie nicht sind, die du dir gewünscht hättest, dass sie sein sollten. Und ich würde jetzt, wie gesagt, für diese, mal unabhängig jetzt von Messia, weil da kann ich es nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, aber meine Herangehensweise ist immer, wenn jemand mir in der ersten Folge sagt, der Typ kann Wunder wirken, dann nehme ich das sozusagen als die Prämisse hin und bewerte dann sozusagen, was taugt die Geschichte, die mir dann unter dieser Prämisse erzählt wird. Und wäre doch viel geiler gewesen, wenn er, weiß ich nicht, schnell Auto fahren könnte und rote Laser aus den Augen schießt, weil das ist halt nicht das, was mir in der ersten Folge als Setup hingelegt wird. Also finde ich müßig, darüber nachzudenken, was es noch hätte sein können, wenn die Prämisse anders gewesen wäre. Ich will nicht sagen, dass ich das auch noch nie gemacht hätte, aber ist mir jetzt zum zweiten Mal in Besprechungen, die du machst, zweimal hintereinander aufgefallen, deshalb habe ich es jetzt angesprochen.
Ja, gut, aber wenn ich sage, ich habe etwas, wie hast du gesagt, etwas vermisst, was es hätte sein können, dann meine ich damit vielleicht auch, was es meiner Meinung nach hätte sein sollen oder sein müssen. Weil, eben, wie ich gerade gesagt habe, weil ich dann der Meinung bin, dass so wie es gelassen wird, die Serie, gefährlich ist wahrscheinlich ein bisschen zu hartes Wort, aber man könnte sagen, ja, irreleitend oder beeinflussend oder schon auch indoktrinierend ist und dass mir das nicht schmeckt. Also
ja, so, das ist so, ja,
wie es bei den zwei Päpsten auch war, gell?
Also, ja, das ist ja eine andere Ansage. Also, wenn du sagst, dass das so wie es ist, schmeckt es dir nicht, weil da bin ich ja vollkommen cool mit, aber sozusagen ja, ich, wie gesagt, in Messias kann ich es nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe.
Um was geht's dir denn jetzt? Bei was ist das aufgefallen?
Ja, bei The Expanse ist es auch aufgefallen, aber und vielleicht sogar, ich will jetzt auch keine große Kritik deines Kritikstils aufmachen, das soll das hier nicht werden, aber es fiel mir halt so auf, weil du hattest letzte Woche irgendwie sowas mit, dann haben sie das gemacht und sie hätten doch noch und dann waren irgendwie so eine Kette von Dingen, von ach, diese Serie sollte dir was erklären über das Sonnensystem oder so. Und ich glaube, das haben die nie versucht und jetzt.
Ja, weil sie falsche Erwartungen gehofft haben bei mir. Oder Erwartungen geweckt
genau.
haben. Oder weil sie Erwartungen geweckt haben bei mir.
Aber siehst du, was ich meine, was eine Verwandte.
Aber wenn sie das nicht getan hätten, also wenn sie nicht darüber gesprochen hätten, hätte es mir auch nicht gefehlt. Also sie haben halt einen Teaser gemacht im Endeffekt. Und das war das, wodurch mir dann was gefehlt hat. Wenn sie gesagt hätten, wir machen diesen Teaser nicht, dann wäre das cool gewesen, ja. Ich finde auch, ja, die, kam vielleicht letzte Woche dieses, dass ich dauernd Richtung Earth 2 gebasht habe, ja. Ich finde Earth 2 eine klasse Serie gewesen. Wahrscheinlich kann man die heute nicht mehr schauen, weil die halt 90er ist und wahrscheinlich sieht die furchtbar aus. Ich habe die auch seit 20 Jahren nicht gesehen, aber ich mochte die Serie. Also dieses eskapistische, wir gehen ganz raus aus unserem Sonnensystem und erfinden alles neu und machen von mir aus eine zweite Erde, die genauso ist, das, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ja, für mich, also weißt du, dieses einmal so verhaftet in allem, was es wirklich gibt und dann so eine neue Erde draufsetzen, das war halt dieses Nicht-Erfüllen der eigenen, des eigenen Keims, den sie bei mir gesetzt haben.
Okay. Ich wollte die Diskussion jetzt gar nicht in die letzte Woche zurückholen, aber...
ist doch egal. Das ist, reden wir über einen Film, den wir beide gesehen haben.
Ich habe kein Earth 2 gesehen, ich weiß es nicht.
Also, hast du echt das nicht gesehen? Ist doch auch so eine Klassiker-Serie. Nee?
Nee, ich habe es gerade mal in IMDb aufgemacht. Ich, eine US-amerikanische Science-Fiction-Serie aus dem Jahre 94.
Würde man wahrscheinlich heute fürchterlich trashig finden, nehme ich an.
Wenn ich so durch, wer streamt es, durchscrolle bei Earth 2, dann sieht da, ist das eine große Aufzählung aller Streaming-Dienste, die es gibt und hinter jedem Einzelnen steht aktuell nicht verfügbar.
Ich glaube, man kann es bei YouTube sehen sogar.
Okay. Ja, man kann es kaufen. Die Blu-ray kann man auch für 1,49 Euro ausleihen, aber ja. 1,49 Euro, da können sie einem auch herschenken, oder?
Eigentlich schon, ja. Ach ja.
Nun denn.
Nee, aber also nochmal, um auf Messiah zurückzukommen. Egal wie gefährlich ich das jetzt finde oder nicht. Also unabhängig davon, es hat mir schon Spaß gemacht. Also, oder es macht mir Spaß. Ich schaue das schon auch weiter. Auch wenn da Charaktere sind, die mich auch ärgern, weil sie einfach Klischees sind, also dieser israelische Inlandsgeheimdienstler und auch die CIA-Agentin, die fast noch schlimmer, die sind halt solche Klischees. Und Jesus natürlich auch, ja, oder der Messias ist natürlich auch ein Klischee. Aber insgesamt macht es schon Spaß. Also ich schaue das schon, also ich sag mir halt immer, ja, es ist halt Fiktion, mir ist das zum Glück bewusst. Und dann kann ich schon gut schauen. Also, ne, ist okay.
Okay. Nochmal, um die Referenz für die Hörer noch sozusagen aufzulösen. Jesus Christus Erlöser hieß das Bühnenstück von Kinski.
Ja, genau.
Uraufgeführt 1971 und vom Publikum massiv gestört und dann abgebrochen worden. Und dann nochmal.
Fantastisch.
Ja, gibt's auf YouTube. Ja, ich weiß nicht, ob es komplett ist, aber ja.
Er geht dann raus und sagt, ich mache hier nicht weiter, erst wenn diese Arschlöcher rausgeschmissen sind. Und sowas. Also es ist wunderbar ausfallend. Also ja, ist halt Kinski.
Genau. Halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht, genau. Du dumme Sau.
Ja, ich sehe schon, ihr seid immer noch bei Kinski.
Wir sind wieder bei Kinski.
Wieder bei Kinski. Wir waren zwischendurch so ganz gut. Woanders.
Ja, es ist wirklich unterhaltsam. Ja. Ja, Stefan, ich habe... wir sind kurz zu Expanse abgebogen, haben dann über Earth 2 geredet und sind jetzt gerade wieder bei Messiah angekommen. Und ich habe gerade gesagt, dass ich zwar einige Figuren sehr klischeehaft und ja nervig klischeehaft finde, vor allem die Agenten und den Messiah, aber es mich insgesamt schon auch unterhält und es mir auch Spaß macht. Ging dir das auch so, Stefan?
Ja, allgemein hat es mich unterhalten, aber mir ging es wie dir. Es gab einige Personen und auch so Situationen, die da noch reingeworfen werden, die mir dann einfach so Füllmaterial sind, die die Geschichte nicht voranbringen. Also ich finde die Folgen, die in Texas spielen, da um diese Kirche rum, viel zu lang, viel zu viele. Also es ist halt so hart amerikazentrisch. Warum sollte ein wiederkommender Messias sich
sofort in Texas auftauchen,
sich in den Nahen Osten begeben und dann zu den zu den Hillbillies oder Bible Belt gehen und nicht in Asien vorbeigehen oder in Europa oder durch Afrika ziehen oder durch Südamerika oder
Südamerika würde ich einsehen. Aber Texas, naja, weil da wirklich Gläubige sind, gell? Also in Südamerika halt auch, deswegen würde das auch passen, aber also finde ich schon sehr naheliegender als Asien und anderes und Europa.
Aber auch in Rom bei der Kirche könnt ihr mal kurz vorbeischauen.
Stimmt, das also kann da ich jetzt noch nicht sagen, ob er das tut, aber das wäre schon, ja, das wäre tatsächlich spaßig.
Ja, aber also ich saß dann drin, irgendwie dritte, vierte, fünfte Folge sowas. Wir sind in Texas unterwegs, die Folge, 10 Folgen sind's. Ja, was hängt der denn immer noch da ab? Das ist doch, das muss ja mal hier weitergehen und so. Also das fand ich zwischendrin sehr
amerikanisch. Sitzt nur in seinem Zelt und meditiert oder liegt rum. Die ja, draußen denken sich so, wann passiert denn jetzt mal was?
Ja, genau.
Es kommen immer mehr Leute dazu. Der soll hier krebskranke Kinder heilen und macht gar nichts.
Ja, genau, auch diese Geschichte mit der Frau, so mit dem krebskranken Mädchen, das bringt die Story nicht voran.
Nee, null.
Also das zeigt keine Fassade von ihm, das zeigt nichts in der Geschichte, das ist nur, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, vielleicht in Summe auf diese 10 Folgen oder vielleicht eine halbe Stunde schlechte Stimmung.
Ja, doch, ein bisschen schon. Der Reverend Felix, der ihn da betüdelt, der sagt doch dann auch irgendwann zu seiner Frau über den Messias, er hat keinen Plan. Die erwarten halt alle, dass der jetzt alles löst und eben einen Plan für alles hat. Und dem Reverend wird da irgendwie klar so, ja nee, der ist halt, mag ja, also er glaubt ja an ihn, ja, also ist eben ein Gesandter von Gott, ist der Messias im Endeffekt. Aber er weiß auch nicht so recht, wie es vorangeht und was kommt und hat eben keinen Plan, sondern er ist halt, und das betont er dann ja auch selbst in einem Gespräch mit ihm, glaube ich, oder mit irgendjemanden, so, nee, er weiß es halt nicht. Ach nee, das ist am Ende dieser Folge. Er wusste nicht, dass das passiert, oder er weiß nicht, was passiert, sondern er weiß nur, dass das nötig war, was jetzt kommt und, oder was jetzt gerade war.
Ja.
Ja gut, ist dann halt auch so gewollt, gell? Dass er eben im Endeffekt nur ein verlängerter Arm Gottes ist. Was ja dann auch wieder nicht ganz Christentum ist, weil da ist er ja Gott selbst und müsste es deswegen, naja,
genau.
Egal, gehen wir auf die Diskussion nicht ein. Gell?
Aber, auch das, ja, aber das ist doch genauso nervig, wenn ihr dann die Jesus-Geschichte ihm jetzt erzählen wollt, dann, ja, Dreifaltigkeit, ja, genau. Irgendwie ist, naja.
Obwohl das wieder, finde ich, ganz klug ist, dass ihr das nicht so explizit das Christliche dem überbügeln, weil es dann eben anschlussfähig für den Muslimglauben bleibt, gell? Ah, weil ja, das ist schon ganz gut gemacht, dass der es schafft, tatsächlich auf beiden Hochzeiten zu tanzen, gell?
Ja, er wird ja von beiden anerkannt.
Ja, genau. Was er ja auch als eben geschichtliche Figur wird, aber eben wir ihn unterschiedlich sehen. Und hier eben dann eine Figur, die wirklich da ist, unterschiedlich zu sehen, ist natürlich dann wirklich ein Drahtseilakt und das funktioniert sogar ganz gut.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, der hat schon natürlich, wenn man da genauer reinschaut, hat er halt viele Unschärfen. Ja, es ist halt, am Ende ist es halt doch, es ist eine fiktive Story und die ist schon ganz gut verwoben, hat ihre Schwächen, aber ja, macht schon einiges richtig. Also ist schon,
ist gut erzählt.
Die Choreografie ist gut gemacht, ja.
Man möchte weiterschauen und ich bin ja dann der ganz große, ich fange Serien an und bin sogar begeistert davon und dann passiert mal eine Folge zu wenig und dann höre ich auf. Und hier war es halt so, dass ich weitergeschaut habe, auch wenn ich mich zwischendrin geärgert habe, aber sie haben mir es halt doch so weitererzählt, dass ich am Abend 1 bis 2 Folgen geguckt habe und das in, weiß ich nicht, 2 Wochen.
Ja, du hast es sehr hab. Du hast es sehr durchgewünscht. Ich war extrem verwundert.
Ja.
Auch gut,
ich habe auch relativ spät erst davon erzählt, muss ich zugeben.
Hm.
Also, da habe ich schon eine Woche geguckt oder so. Aber ja.
Naja, aber dass du es überhaupt, also mich genau, wundert es echt, dass du es durchgeschaut hast. Ja.
Dass ich es fertig geschaut habe, spricht halt dafür. Und für mich war es so, dass es am Ende, insbesondere bei den ganz letzten also in der letzten Folge und da zum Ende raus, schon so abgeholt hat wieder oder so alles zusammengesammelt hat, dass ich mir auch eine zweite Staffel anschauen würde, wenn es die gäbe. Ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist bei Netflix-Serien immer so ein bisschen, ich weiß nicht genau, von was die machen, ob vom Seherfolg tatsächlich, aber manche werden fortgesetzt und manche nicht, gell?
Ja. Ah, Netflix ist eine sehr zahlengetriebene Company und ist es die so, lassen ja? sich, ja, die tracken alles, was du tust. Die Frage, ob sie was fortsetzen oder nicht, weil kann man natürlich nicht reingucken, aber nach allem, was man so beobachten kann, lassen sie sich immer relativ lang Zeit, sowas zu entscheiden. Also das ist ein ist nicht so, dass sie das sofort mit Release oder der letzten Folge oder so dann schon wissen, ob sie das machen, weil die scheinen auch sowas wie Longtail und so zu beobachten.
Ja, es kommt dann ein halbes Jahr später, habe ich das Gefühl, kommt es dann immer, sickert es dann so durch. Also bei Skylines zum Beispiel habe ich jetzt vor 1-2 Wochen gelesen, dass es nicht verlängert wird oder dass keine zweite Staffel kommt. Hm. Und das war ja etwa vor einem halben Jahr.
Ja, zum Beispiel bei, also jetzt hatten wir es gerade vorhin von Expanse, Amazon hat zum Beispiel die fünfte Staffel, da waren die Dreharbeiten schon am Laufen, da hat die vierte gerade Premiere gehabt. Und sowas scheint bei Netflix eher nicht zu passieren. Da haut man das Ding erstmal raus und dann lässt man das laufen und dann beobachtet man das eine Weile und vermutlich sammelt man Daten und guckt.
Obwohl es bei einer Serie, von der es irgendwie 4 oder 5 Staffeln schon gibt, finde ich das immer ein bisschen seltsam. So.
Ja, tja, keine Ahnung. Also scheint da unterschiedliche herangehen. Wobei manchmal gibt es ja auch so Verträge irgendwie. Ich glaube, der Typ von Mr. Robot zum Beispiel, der hatte, glaube ich, einen Vertrag, wo ihm nach der ersten Staffel oder so zugesichert wurde, dass er irgendwie x weitere machen darf. So. Und dann kann er die theoretisch auch in den Sand setzen, aber er darf die machen. Es steht drin im Vertrag und dann macht das halt auch.
Ja. Ja, so. Jetzt müssen wir Punkte geben.
Das müsst ihr tun.
Puh, ist ganz schön schwierig.
Oder willst du nächste Woche nochmal Punkte geben, wenn du fertig bist?
Nö. Ich guck mal, was ich aufgeschrieben habe. Gib du doch erstmal Punkte.
Ich gebe 7,5 Punkte, sonst hätte ich sie nicht zu Ende geguckt. Aber ich werde jetzt nicht der größte Messiah-Fan werden, den es gibt. Aber kann man gut gucken und wenn man Polit-Thriller mag, so diese Richtung, dann ist das durchaus was man schauen möchte. Insbesondere muss man damit zurechtkommen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass eben diese unterschiedlichen Sprachen nicht übersetzt werden, sondern einfach untertitelt werden. Und also mich hat's, das habe ich gar nicht am Anfang erzählt, doch das ein oder andere Mal rausgeworfen, weil wenn man dann, wie man ja manchmal eben Netflix guckt, dass man noch irgendwas parallel schaut, so, ach ja, wer war denn das oder wie passt es denn dazu? Und dann schalten sie um und sprechen plötzlich Arabisch und du verstehst halt nichts mehr, aber du müsstest jetzt lesen, aber du liest ja gerade den Artikel über und blöd. Ja, 7,5 Punkte.
Also ich habe aufgeschrieben 5. Ich bin jetzt gewillt, ein bisschen hochzugehen.
Habe ich dich jetzt in mehr Punkte gequatscht? Das hat der Bob doch letzte Woche auch schon versucht.
Also ich gehe so ein bisschen schon mit, es ist unterhaltsam. Und ja, wenn man das als Polit-Thriller sieht oder wenn man das als eine Geschichte sieht, die man nicht so häufig erzählt bekommt oder in der Regel nicht erzählt bekommt, dass es was Neues ist, das schätze ich alles. Aber ich finde es halt schon irgendwie indoktrinierend und es geht an meinem Atheistenherz einfach schon stark vorbei oder stößt mir da auf. Und ja, und dann die Klischees. Ja, nee, so ganz ist es. Ah, nee, ja, 5,5.
So denn, das gibt im Schnitt 6, irgendwas oder so.
Ja.
For what it's worth. Nächstes Thema. Stefan, du hast einen Film gesehen, der sich The Coldest Game nennt.
Und das stimmt. So alt vorher ist. Und trinken wir aber.
Vorher trinken wir was, wollte ich auch gerade sagen.
Ah, voll verkackt, die Überleitung.
Ja.
Sauber. Ja, da, was trinkt ihr?
Ich habe eine Flasche Rum hier und werde sie nutzen. Es ist Ron Botran. Ich weiß noch nicht mal, wo er her ist. Ich habe ihn von meiner Schwiegeroma geschenkt gekriegt. Und es ist ein sehr schöner, geschmeidiger Sipping-Rum.
Ich meine, ein Bild vor Augen zu haben von dieser Flasche, aber ich glaube, das habe ich auch noch nie getrunken.
Die ist sehr oval.
Sehr oval. Sehr schön.
Solera, Crossroads Dublin, nee, Añejo. Da wird doch wohl ein Land draufstehen. Da, Guatemala.
Na dann, cheers.
Cheers. Was trinkt ihr?
Bob, was trinkst du?
Ich mache das heute mal so, wie der Christoph das normalerweise macht und trinke Jim Beam. Einfach pur auf Eiswürfeln. Und zwar den Pre-Prohibition Rye. Es ist dieses grüne Label. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, aber das ist nicht der Green Label, nee, das ist ja ein Bourbon.
Da steht Rye Pre-Prohibition Style. Ich glaube, ziemliche Basisqualität, das ist jetzt nichts Teures. Und das Label ist halt grün, aber da steht jetzt nicht, der heißt jetzt nicht Green Label oder so. Okay. Ja.
Ich trinke gut.
Bitte was?
Das wollen wir hoffen.
Ich trinke gut. Von dir, Stefan.
Ah.
Ein norddeutschen Wildkräuter-Aquavit, der sich Gut nennt, weil er von einem Gutshof kommt. Oder von der Gutsbrennerei, Gutsküche. Irgendwas von einem Gut.
Gutsküche klingt gut, ja.
Von der Gutsküche Wulksfelde.
Ja, das habe ich auf der, da habe ich glaube ich auch hier im Podcast kurz von berichtet, auf der Spirits 069 entdeckt. Und also entweder hat der Typ mich gut bequatscht oder ich war davon überzeugt, dass es zumindest so gut ist, dass man es, dass es für dich interessant ist. Und da dachte ich.
Oder du warst betrunken.
Ich war eh ratzedicht. aber ja. Jetzt musst du sagen, ob er was kann oder ob ich Quatsch gekauft habe.
Ich werde jetzt nach dem ersten Schluck noch nicht ein Urteil fällen. Ich werde es zwischendrin mal, also ich kann schon mal sagen, dass er. Also der ist ziemlich fein, ne? Der ist ziemlich, ist halt auch gelagert. Der ist jetzt nicht so, ich hau dir mit Kümmel in die Fresse, ja. Wie das Aquavit ja zum Teil hat. Also, der trinkt sich schon gut weg.
Na, das war schon mal was.
Diese Wildkräuter.
Der hat mir auch irgendwas sagen, erzählt, welche. Dass sie das da irgendwie im Umland sammeln und aber.
Ich kann jetzt nicht sagen, welche Wildkräuter das sind.
Wilder Kümmel
aber, ja, nicht. Der schmeckt schon Kräuter, also der schmeckt schon kräuteriger als kümmelig. Aber ist sehr gut, also mag ich gern.
Okay. Sehr gut.
Und der hat eine tolle Farbe.
Die Farbe ist toll, gell?
Ja, Bernstein, Wahnsinn.
Ja.
Dunkles Bernstein.
Sieht super aus. So, Bob, möchtest du eine Überleitung machen?
The Coldest Game. Stefan, worum ging's?
Das sagst du aber jetzt schnell. ja?
Bevor ich es nochmal verkacke. Das ist interessant, ich habe den gerade mal aufgemacht und das sieht so aus, als würde mir der so gefallen können, aber ich habe da noch nie was von gehört.
Ich glaube auch, dass nee, dir gefällt. Das ist ein polnischer Film.
Also eine
bitte?
Ihr habt vom Film. Ich dachte, du wärst wieder beim Rye.
Ach so.
Also der polnische Film.
Der polnische Film The Coldest Game auf Netflix erschienen dieser Tage, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann der.
Egal. So. Auf Netflix, reicht ja.
Genau. Anfang 2020, also jetzt gerade vor kurzem erschienen, ist aber Englischsprache, also ist nicht eine polnisch sprechend, sondern die Personen reden alle Englisch oder Russisch, obwohl, naja, es spielt auch irgendwas in Warschau, vielleicht reden sie auch Polnisch, aber das kann ich leider nicht unterscheiden. Es geht um einen Mathematiker, in einen amerikanischen Mathematiker, der von den Geheimdiensten Secret Service entführt wird und nach Warschau zu einem Schachturnier gebracht wird. Es klingt so, als sei es die Weltmeisterschaft. Es ist aber irgendwie nicht die Weltmeisterschaft, weil zu der Zeit, als sie als das spielen soll, hat keine Weltmeisterschaft stattgefunden. Das war wieder die Situation, wo ich parallel dann nochmal recherchieren musste, wer wie wo wann Weltmeister war. Jedenfalls waren aber die Regeln so, dass die Parteien jederzeit auch ohne Ankündigung ihren Spieler austauschen können, wenn der andere verhindert ist. Und der andere, der ursprünglich amerikanische Spieler, ist irgendwie gestorben unter dubiosen Umständen. Und dann haben sie halt den einen Spieler geholt, dieser Mathematikprofessor, der ihn mal vor 100 Jahren geschlagen hatte. Das Ganze spielt 1962 zur Kuba-Krise, also als die, haben wir, glaube ich, alle im Geschichtsunterricht oder auch in diversen Filmen schon gesehen, als die Russen versucht haben oder die Sowjets versucht haben, Atomraketen auf Kuba zu stationieren und die Amerikaner sich gewehrt haben. Und ja, damit ist das Ganze auch verwoben.
Du meinst, das ist jetzt X-Men First Class oder was?
Ja, ich erinnere mich immer an diesen...
Du meinst eher diesen Kevin Costner-Film.
13 Days, genau, das ist so der Film, den ich mich da erinnere in der Situation.
Ja, aber bei X-Men First Class ist doch dann so, dass Magneto die ganzen Raketen mit seinen magnetischen Kräften auch umlenkt und so. Das ist, da wird die Geschichte ein bisschen umgeschrieben.
Ja, das ist nicht echt? Da bin ich ja wieder überrascht.
Ja.
Das Problem bei dem Mathematiker ist, der ist krasser Alkoholiker und kann eigentlich nur, wenn er richtig betankt ist, gut und konzentriert Schach spielen. Und dann kommt es halt zu so Situationen, dass er aufwacht und denkt, er hat das Spiel verpasst und erfährt dann, dass er es gewonnen hat, weil er halt so im Delirium war, dass er sich daran zum Beispiel gar nicht mehr erinnern konnte. Es ist auch so ein, also was heißt auch, der andere ist ein Polit-Thriller, das hier ist mehr so Spionage-Thriller mit Abhören, mit Geheimgängen, mit Hotelchefs, die nicht sind, was sie zu sein vorgeben. Hat dadurch also eine sehr, sehr hohe Spannung und auch dieses, also ich weiß nicht, ob ihr das früher auch so gern geschaut hat, diese großen Konflikt-Thriller, wo die Amerikaner auf der einen Seite und die Russen auf der anderen Seite und man wusste, wer gut war und wer böse war und die haben sich dann ausspioniert und dann ging es dreimal hin und her und am Schluss ging es irgendwie aus und das war die ganze Zeit spannend und stand immer alles auf dem Spiel und in der Tradition ist der auch so ein bisschen.
Ja, drei Tage des Kondor so.
Genau.
Am Schluss musste Sean Connery irgendwelche Lieder auf einem U-Boot singen.
Oder ja, das war im Zweifel das, ja, genau.
Ja, irgendwie sowas. Und hier ist es auch so ähnlich zumindest. Aber dann sitzen die amerikanischen Spione im Publikum und beobachten das und auf dem anderen Flügel sitzen die Russen und der eine kennt den anderen und ich hatte doch mal mit dem, der war doch auch dabei, als ich bei dem Ereignis war und so weiter. Und da dieses Beobachten, dieses Ausspionieren, dann ist wieder einer tot, dann sitzen nur noch zwei da oben und so weiter. Also schön gemacht, spannend, gut gespielt. Irgendwie fühlt sich so ein bisschen an wie ein jetzt gemachter, weil einfach die Bildsprache und die Produktionstechnik und so sehr aktuell ist. Also sieht nicht eben aus wie Drei Tage des Kondors von 1973 oder wann der war, sondern...
Ist der echt so alt? Nee, oder?
Keine Ahnung.
Damals war Robert Redford noch jung, also es könnte schon stimmen.
Wenn es nicht 40er war sogar.
So alt ist er auch wieder.
Ich glaube, da gab es noch ein Remake irgendwann mal, oder? Na egal, andere Story.
Genau. Deswegen hat mir gut gefallen, hat mich gut unterhalten, habe ich locker in einer Sitzung weggeschaut, ohne Unterbrechung. Vielleicht mal kurz einen Schnuller wieder zurückgeben oder sowas, aber nicht die übliche nächtliche Unterbrechung, die ich bei einem 90 Minuten oder mehr längeren Film eigentlich hier einlege. Ja.
Was man vielleicht noch sagen sollte, was ich jetzt zumindest aus deiner Besprechung nicht erwartet hätte, ist, ich habe gerade mal über die Castliste geguckt, polnischer Film mit erstaunlich wenig polnischen Darstellern. Also wir haben hier eher, also Bill Pullman in der Hauptrolle und dann Bill irgendwie Holländer.
Wer kennt man den denn?
Du kennst ihn aus David Lynch-Filmen, du kennst ihn aus dem, als den Präsidenten.
Ja, aus Independence Day.
Oh ja, jetzt erinnere ich mich.
Du kennst ihn aus Spaceballs. Also
der sieht aber nicht mehr so knusprig aus wie der Präsident aus Independence Day.
Wenn er ein Alkoholiker spielen will, sollte er das vielleicht auch nicht.
Ja. Da haben wir den mal in irgendwas gesehen, wo er ziemlich am Anfang irgendwie aus dem Hotel, vom Hotelbalkon springt. Was war denn das? Haben wir, glaube ich, sogar besprochen hier.
Echt?
Komme ich nicht mehr drauf.
Hm. Ein Hotelbalkon?
Ja. Bringt sich um. Ich weiß nicht mehr.
Ach so, nee, warte mal. Ja, umbringen, fiel mir jetzt gerade dieser Selbstmörder, drei Selbstmörder treffen sich in England Film, aber das war, glaube ich,
Pierce Brosnan. Nee, das
war
nicht.
Ja, ja.
Ich weiß nicht mehr, egal.
Egal.
Hatten wir schon tausendmal gesehen, auf jeden Fall. Ja.
Verwirrung. Drei Tage des Kondors tatsächlich 1975 war wirklich aber nicht
mein Tipp. Nah dran. Tipp.
Ja, warst du sehr nah dran. Ja,
ja.
Gut. Also ich soll den gucken, ja?
Ja, bin ich mir sicher, dass der dir gefällt.
Das ist doch schön. Ja. Dann werde ich ihn vielleicht mal anklicken, wenn ich daran vorbei scrolle.
Christoph, dir könnte der vielleicht gefallen wegen der Sprache. Sprachverwirrung.
Ich dachte, wegen schönen Osteuropäerin. Dachte ich, kommt jetzt.
nee. Aber, nee. Ich hatte keine Situation, wo ich eine Frau dort gesehen habe, dachte so, boah, ist die toll. Aber du stehst gar nicht auf sie. Ach, der Christoph, ja klar. ist ja nicht nur einmal passiert.
Nee, genau.
Ist mir gut drin.
Ja.
Ja. Kommen wir von einem Ossi zum anderen Ossi. Du hast den auch Netflix-Produktion Easy und Ossi gesehen.
Ja.
Worum geht's? Film.
Es ist eine Liebesgeschichte und eine sozial, wie nennt man das, so soziale Klassengeschichte. Da benutze ich wahrscheinlich das falsche Wort, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Es handelt von einem Ossi. Also es ist schon eine Coming-of-Age-Geschichte. Ja? Also es geht um Jugendliche. Ja, ich glaube schon, dass das für dich ist. Ein junger Ossi in Mannheim, der sich als Boxer versucht durchzuschlagen. Und dessen Mutter, ich glaube, sie säuft auch. Und also vor allem hat sie dauernd Schulden und er steht dafür gerade mit oder ist da in Geiselhaft, wenn man so will. Und sein Opa, der ist eigentlich dauernd im Knast, ist ein Nazi und kommt gerade raus mal wieder. Und die Easy, das ist die Tochter von einem Milliardär, einem Deutschen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, nennenswert. Ja, ein paar wird es schon geben, ne?
Brüder, oder?
Ja, und die BMW und Burda vielleicht noch, ne? Aber kann man wahrscheinlich schon an einer Hand abzählen. Naja, egal, ja. Also auf jeden Fall, die ist halt unermesslich reich und sie will aber Köchin werden und braucht deswegen Geld für eine Kochausbildung in New York, die irgendwie 2 Millionen Euro kostet oder keine Ahnung, wäre eigentlich kein Problem, aber ihre Eltern finden das nicht gut und drehen ihr den Geldhahn zu, wollen, dass sie studiert und so, ja. Das will sie aber nicht. Und dann trifft sie auf Ossi und der eben Ossi genannt wird. Und dann haben sie so eine, ja, so ein bisschen, na, shakespearisch wäre zu viel gesagt, aber sie benutzt ihn eben, um ihre Eltern zu nötigen, dass sie den Geldhahn wieder aufmachen. Und ja, und wie das natürlich kommen muss, entsteht da schon so eine gewisse Art von Romeo-Julia-Geschichte, und obwohl auch nicht so richtig, aber es ist so eine leichte, lockere Coming-of-Age-Unterhaltung, die schon Spaß macht. Okay. Schon auch nicht mit Klischees spart, aber nö, ist nett. Es war irgendwann so in der Mitte des Films, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe zu Theresa gesagt, ich bin ja mal gespannt, was da noch alles kommt. Wie viele Folgen hatten die? Weil ich mittlerweile davon ausgehe halt, dass alles eine Serie ist, gell? Und die Theresa so, ich glaube, das ist ein Film. Wie ein Film? Was ist denn gleich fertig?
Man hat sich gerade hingesetzt und losgeguckt, da ist es schon wieder durch.
Ja, genau. Nee, aber kann man machen. Also, ich fand's nett. Es ist halt schon seichte Unterhaltung, klar, und es noch Klischees und so, aber tut nicht weh und macht Spaß. Also, nee, war okay.
Okay.
Also, ich glaube, dir gefällt es.
Ja. Mir wurde es ja schon irgendwie mehrfach angezeigt, ich soll das gucken, aber ich habe mich noch nicht rangetraut.
Guck mal, wenn Netflix es sagen und ich es dir sagen, dann wird es schon passen.
Da muss die Wahrheit sein.
Gut. Übrigens, ja. Gut, genau, darauf wollte ich jetzt. Gut ist tatsächlich gut. Ist, glaube ich, aber gefährlich. Also dieser Aquavit, den ich trinke, ist extrem süffig. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die ganze Flasche leer trinke.
So nur ein halber Liter, das ist doch.
Eben, ist da die Farbe steht tatsächlich. Ich glaube, ich werde jetzt zu meinem zweiten Ding gleich übergehen. Ich habe nämlich noch eine zweite Spirituose mitgebracht, die ich neu gekauft habe. Ich konnte nicht widerstehen. Ich war nämlich beim Selgross und da ist die mir über den Weg gelaufen und ich hatte da schon mal von gelesen und so. Es handelt sich um Stock 84 Reserva. Das spricht sich garantiert nicht so aus, aber das ist ein Brandy und zwar aus Triest.
Ach.
Und die, da könnte man jetzt meinen, okay, ein italienisches Produkt, ist es natürlich auch, aber es ist nach dem, also angeblich nach unverändertem Rezept seit Gründung und das war zu einer Zeit, jetzt könnte man meinen, wo Triest zu Kroatien gehört hat, aber nein, nicht mal das, sondern noch viel älter ist, wo es noch zu Österreich-Ungarn gehört hat. Also, spannend, was die Geschichte angeht. Ich bin gespannt, ob es auch spannend ist, was das Produkt angeht. Mal gucken.
Okay, wir machen dann gleich nochmal einen kurzen Einschub, wo wir auch dann dieses Produkt besprechen.
Nee, aber gut ist wirklich gut. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Zucker drin in gut. Also er ist schon auffällig süffig.
Ich meine, ich habe dir zu dem gesagt, so, das ist aber schon ganz schön geschmeidig. Wie lange lag denn der im Fass? Ja, also wir fahren ihn jetzt nicht rum. Naja, das muss man ja nicht, aber.
Ja.
Da war ein bisschen auf. Vielleicht war es noch ein anderer Laden. Ich möchte da nicht zu viel sagen, was an dem Tag alles passiert ist. Weil ich es auch einfach nicht weiß. Apropos Serie, die du ja eigentlich mit Easy und Ossi gucken wolltest. Der Robert hat eine Serie geschaut. Und zwar die zweite Season von Bad Banks. Hol uns ab.
Genau. Und da gibt es eine Verbindung zu Easy und Ozzy.
Was?
Denn der Autor und Regisseur von Easy und Ozzy ist auch der Autor von Bad Banks Season 1 und 2.
Okay.
Ein aufstrebender deutscher Erfolgsautor.
Das merkt man jetzt nicht so.
Oliver Kienle. Ja, kurzer Recap Season 1.
Also, da möchte ich kurz einschieben. Also obwohl das eine Liebesgeschichte ist, Izzy und Ozzy, sind die Sexszenen in Bad Banks wesentlich expliziter.
Ja, das stimmt. Die sind, also da sind ein paar drin. Gibt's auch in der zweiten Staffel wieder, aber machen wir kurz Recap, Staffel 1. Staffel 1, ja genau. Wir haben also unsere Hauptfigur Jana Liekam, gespielt von Paula Bär, die in der ersten Staffel irgendwie, ja, sagen wir mal, für was ans Kreuz genagelt wird in der Bank, in der sie arbeitet, so Investmentbanking irgendwo in Luxemburg, was sie nicht getan hat. Aber da ist sie das Opfern scharf sozusagen und dann wird sie unter die Fittiche der Chefin der Bank, die quasi weiß, dass sie das nicht gewesen ist, genommen und nach Frankfurt geschickt, um dort alle möglichen Intrigen anzurühren. Diese Chefin wird gespielt von Desiree Nosbusch. Und ja, dann sind wir in Frankfurt. Wir haben die erste Staffel, glaube ich, irgendwann schon mal besprochen. Ich glaube sogar ein, zweimal in der Sendung gehabt. Und dort beginnen dann so Verwicklungen, die im Wesentlichen sozusagen ein bisschen auf diesem ganzen Thematik Bankenkrise durch wild freidrehende Finanzprodukte, die unreguliert
also eigentlich nicht nur ein bisschen, oder? Eigentlich ist ja. Es eine ziemlich genaue Darstellung dessen, oder?
Ja, halt fiktional.
Oder wie das gewesen sein könnte.
Ja? Genau, wie es gewesen sein könnte, genau. Also wir haben dann Bankenkrise und eben mal aus dem Inneren einer Investmentbank, wo alle möglichen Akteure karrieregeil sind und gegeneinander spielen und fast über Leichen gehen, zumindest mal Schläger schicken und die Politik, die ahnungslosen Politiker irgendwelcher kleinen, was weiß ich, da ist der Bürgermeister von Leipzig und sowas in der ersten Staffel drin, die werden dann einfach quasi ausgenommen, überrollt und da wird sozusagen die öffentliche Hand abgezockt. Und wir haben mal dieses komplette Programm, freidrehender Finanzplatz Wahnsinn und wie das zur Finanzkrise führt. Und am Ende, ja, ich will das Ende von der ersten Staffel nicht spoilern, aber sagen wir mal, es gibt einen großen Fallout, Finanzkrise halt. Und es bleiben drei Figuren übrig, die so wie so ein eingeschworenes Team übrig bleiben, weil sie halt einigermaßen schadlos aus dieser Sache rausgekommen sind. Nicht ganz unschuldig, aber doch schadlos. Und eben, das ist eben diese von Paula Beer gespielte Jana Liekam, dann haben wir den Adam Pohl und diese Tao, also die Schauspielerin ist Vietnamesin, ich weiß nicht, ob das in der Serie thematisiert wird für sie her, ist auch egal. Jedenfalls
ja, diese wird drei. In der Serie. Total.
Ihre Eltern haben irgendwie ich sag jetzt mal ein China-Restaurant, aber wahrscheinlich ist es ein vietnamesisches Restaurant, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob es thematisiert wird, wo sie exakt her ist.
Ja, doch, Vietnam. Okay. Kann mich erinnern.
So, und du hast in der Vorbesprechung gesagt, dass du dir nicht so richtig vorstellen konntest, wie man daraus jetzt eine zweite Staffel machen kann. Den Eindruck habe ich geteilt davor. Ich wusste auch.
Also, soll ich kurz sagen, warum?
Ja, bitte.
Weil, also, das, was du schon angedeutet hast, dieses, oder was ich vielleicht auch gesagt habe, dieses, wie die Finanzkrise abgelaufen sein könnte. Natürlich fiktiv, aber im Endeffekt schon hart an der Realität. Und es endet ja mit der Finanzkrise selbst. Und wir wissen danach eben, oder jedenfalls ist uns das nicht bewusst, dass danach nochmal etwas Vergleichbares kam. Sondern danach ist es ja so, ja, die Banken wurden halt gerettet und es plätschert jetzt seitdem vor sich hin. Und ja, also irgendwie so der große Knall ist jetzt ja ausgeblieben. Und deswegen stelle ich es mir schwierig vor, weil eben eine zweite Staffel diesen Anker in die Realität, wie es die erste Staffel ja gemacht hat, dann schwer machen kann und deswegen eine ganz fiktive Geschichte erzählen muss. Oder die Geschichte ist nicht so groß, was auch untypisch wäre für eine zweite Staffel.
Wie haben sie gemacht? Ja, das stimmt schon alles ein Stück weit. Sie verlegen sich halt, sagen wir mal, auf aktuellere Themen, die natürlich nicht diese Sprengkraft haben. Aber was wir ja auch merken, ist jetzt in der Realität, dass diese Regularien, die angezogen werden sollten oder zum Teil auch angezogen wurden, teilweise wieder rückgedreht werden. Und was die zweite Staffel uns zu erzählen versucht, ist zum Teil das, wie dann auch Lobbyismus bei der Politik funktioniert und so weiter. Aber sie versucht sich halt zu verlegen eher auf die inneren Geschäfte weiter und auf diese, jetzt kennen wir die Figuren, ja, jetzt haben wir verschiedene Figuren, die für verschiedene Dinge aus der ersten Staffel sozusagen als Päckchen mit sich rumtragen, also zum Beispiel die Figur vom Fänger, die im Knast sitzt und diese ganzen, also die Desiree Nosbusch-Figur, die quasi immer noch so die Eminenzkönigin im Hintergrund ist, die irgendwie an allen möglichen Strippen zieht und überall ihre Finger drin hat und dann eben den Kommissar Rex, da haben wir ihn wieder, der war doch erst kürzlich bei den Popes mit drin, also Tobias Moretti spielt hier einen Vorstandsvorsitzenden, oder ich glaube, er ist gar nicht Vorsitzender, er war es mal und jetzt ist es wer anders oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau.
Ist halt schon eine der Oberfieslinge aus dem Hintergrund.
Genau, aber immer gut gelaunt, immer schmierig, immer mit so ein bisschen angegelten
Haaren. Super schmierig, ja.
Spricht viel Englisch jetzt in der Staffel, weil jetzt haben sie irgendwie so einen neuen Chef und der spricht nur Englisch und dann kannst du Tobias Morettis so mittelgutes Englisch hören, was er aber trotzdem sehr überzeugt und auch im Englischen schmierig rüberbringt. Ist gut gemacht.
Ja, das und, super. Das reicht ja.
Genau. Und ja, was jetzt reingerührt wird an aktuellen Thematiken, ist so diese ganze Fintech-Branche. Also was im Moment ja auch so aufstrebend ist, dass wir jetzt diese ganzen komischen Internetbanken haben, die dir alles Mögliche versprechen. Und die Frage, ist das derselbe Scheiß in neuen Schläuchen oder ist das wirklich was Neues und wie geht die alte Bankenbranche damit um und wie durchsetzt sie quasi auch diese Fintech-Branche und versucht da eigentlich alles aufzukaufen und gegeneinander auszuspielen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und da wird dann einfach dieses ganze Intrigenspiel, was in der ersten Staffel angefangen hat, jetzt nochmal to 11 gedreht und dann fangen die alle an, sich gegenseitig kaputt zu machen. Und ja, du hast wahrscheinlich die richtige Vorahnung gehabt. Es funktioniert nicht mehr annähernd so gut wie in der ersten Staffel. Es ist ziemlich atemlos inszeniert. Es sieht nach wie vor extrem hochglanzig aus, sehr slick. Es ist nach wie vor sehr toll gespielt. Also bis in die Nebenrollen eigentlich gute Darsteller, was ich bei deutschen Produktionen ja oft, wo ich ja oft am Meckern bin, kann ich hier wirklich nicht, kann ich einfach nicht. Es ist wirklich toll gespielt, toll Regie geführt. Aber die Story, die lässt so ein bisschen, wie du genau gesagt hast, Anker in der Realität, Sprengstoff, die intrigieren sich alle gegeneinander und immer hat jeder noch drei Asse im Ärmel, die du in der Folge vorher noch nicht sehen konntest. Und es wird dir einfach dann so hinbehauptet, dass der ja vorher schon mit dem geredet hat und so weiter. Und dadurch ist es dir so irgendwann, ich glaube es sind 8 Folgen oder so, und so spätestens ab der 6. habe ich gedacht, ja komm, ist mir alles wurscht, macht doch was ihr wollt. Und das dreht sich halt immer weiter rauf, aber irgendwann verlierst du das Interesse, das noch zu verfolgen. Es ist, bis zur Hälfte ist es richtig spannend und dann überspannt es den Bogen irgendwie. Und natürlich lassen sich am Ende die Tür für eine dritte Staffel offen. Wahrscheinlich werde ich die auch angucken. Macht mal, wenn man dann so ein bisschen runtergekühlt ist, irgendwie 2 Jahre lang oder so, dann schaut man es ja doch wieder. Aber im Vergleich zur ersten ist es schon die schwächere Staffel, würde ich sagen. Sie fängt saugut an, aber dann überspannt sie den Bogen irgendwann. Aber wie gesagt, immerhin mal, also es ist wirklich hochglanzig inszeniert, es ist sehr gut gespielt und gut, es war ist ja in beim, Teilen auch gut geschrieben. Ja.
Das war ja beim ersten Teil, ja, das ist eine große Story mit Anker in die Realität, aber man kann ja auch dem vorwerfen oder ihm unterstellen, sagen so, boah, das ist schon auch eine Thematik, die meisten Leute echt zu Tode langweilt. Weil, ja, natürlich betrifft uns das alle, aber ja, so Bankgeschäfte, puh, das ist schon ganz schön tröge. Und das haben sie echt toll dargestellt. Also auch, das war in der ersten Staffel schon, also man hat dann eben dadurch auch verstanden oder eine Fühlung dazu bekommen, wie groß das ist und wie sehr uns das betrifft und so. Also war schon gut gemacht. Also
aber eben ohne so Erklärbär-Geschichten, ne? Also
genau. Genau.
So, die reden halt einfach die ganze Zeit über ihren Scheiß da. Und du hast am Anfang echt Mühe, damit zu kommen. Und manchmal ist es so gemacht, dass du das vielleicht auch nicht unbedingt alles verstehen musst. Und manchmal ist es dann so, dass sich einfach durch die Dauer, mit der du mit dem Scheiß beprasselt wirst, irgendwann checkst du es dann. Aber es stellt sich halt keiner hin und erklärt irgendwie irgendeinem... Doch, es gibt eine so eine Szene in der ersten Staffel, da redet der eine Typ mit so Obdachlosen. Ich glaube, da gibt es mal so eine Szene. Aber ansonsten, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ständig irgendwie der eine Ahnungslose irgendwie, dass es zu Hause ihrem Freund erzählt oder so, damit der es auch kapiert und der ist quasi stellvertretender Dummerchen fürs Publikum. Sowas wird eigentlich nicht gemacht und das ist ziemlich angenehm. Die nimmt einen ernst, die Serie als Zuschauer.
Ja, stimmt. Also fand ich in der ersten Staffel schon auch, ja.
Ja, also fällt ab, aber immer noch sehenswert. Also wenn man die erste geguckt hat und Bock hat, die Figuren wiederzusehen, dann auf jeden Fall gucken.
Kostet leider Geld momentan, habe ich gesehen, ne?
Was?
Wie? Oder?
Ich habe das aus der ZDF-Mediathek.
Ach so, ich habe bei Amazon geguckt. Amazon.
Ja, nee, das ist Käse. Mediathek gucken, fertig.
Okay. Ja, da kommt es gut. Das haben wir ja schon öfter besprochen, dass man da notfalls auch mit dem einen oder anderen Tool was runterladen kann.
Genau.
Wie lange sind die da verfügbar? In der Mediathek ist noch ganz, nur ganz kurz nur noch da, oder?
Normalerweise 7 Tage, aber bei so Eigenproduktionen ist das manchmal irgendwie deutlich länger.
Ich meine, das ist so ein Jahr oder so verfügbar.
Ja, also das ist,
oh wow, genau, cool.
Ja. Ja. Aber ich habe sie alle gesichert, also wenn du sie haben willst, sagst du Bescheid.
Ja, alles klar.
was wollte ich sagen?
Pfui.
haben wir eigentlich bei den Two Popes angesprochen, dass diese Hollywood-Produktion, die für 120 Milliarden Oscars nominiert war, mit Mario Götze und Kommissar Rex endet? diese Szene haben wir gar nicht gewürdigt, oder? Ich fand das damals sehr unterhaltsam. Jetzt weiß die gesamte Oscar-Jury, weiß jetzt, wer Kommissar Rex ist und dass Mario Götze ein Tor geschossen hat.
Stimmt, ja.
Ja.
Ja, aber diese Szene haben wir besprochen und sogar positiv besprochen, dass wir das gerne mehr gesehen hätten.
Genau.
Wie die alten Knacker zusammensitzen und Fußball gucken.
Ja, das war ja, du hast ja auch das fantastische Foto für unsere Website ausgewählt, wo sie beide beim Fußball sitzen und der eine die Arme hochreißt und der andere interessiert guckt, möchte ich mal sagen.
Ja, ich versuche ja immer bei den Fotos, mir gelingt das nicht immer, aber ich versuche immer Fotos auszuwählen, nicht die üblichsten, die man sofort bekommt, sondern welche, die wir gesprochen haben und wo wir vielleicht sogar gesagt haben, so wie das aussieht, also, so wie letztes Mal, ja, diese Expanse-Sache ist mir total schwer gefallen, weil da findet man fast kein Dings, aber ich wollte gerne ein Bild von der Rosinante zeigen.
Dieser Schrotthaufen, das ist dieses Schiff.
Ja, genau.
Das ist echt, also. Also wenn irgendwie, genau, weiß ich nicht, nächstes so, Jahr Twix in dieser Form ankommt, würde ich es auch nicht erkennen.
Bei Ragnarok ist mir das nicht gelungen. Da wollte ich gern dieses Haus zeigen.
Ja, hast du in der Folge da auch gesagt.
Gibt's einen Screenshot, der irgendwo rumgeistert, der total unscharf ist und dann natürlich auch nicht erlaubt ist und so. Nee, das ist mir nicht gelungen. Aber manchmal gelingt es mir.
Apropos Ragnarok. Du wolltest doch
ja.
Errata sozusagen.
Richtig, jetzt kommt der Berichtigungsteil. Also genau, Nachtrag erstmal zu Stock 84 Reserva. Das taugt nix. Das ist...
Gut, wir das.
Genau, dieser kroatisch-italienisch-ungarisch-österreichische Brandy ist total smooth, ist sicher auch Zucker drin. Trinkt sich schon gut, aber ist total langweilig. Also ist wirklich, nee,
vielleicht ich weiß noch nicht recht. Zeit gerade ausmachen oder so. Also.
Ja, oder die Brille reinigen. Mal gucken.
Gelagerten Produkt ist halt schon.
Ja, stimmt. Ja, im Moment reinige ich ja meine Brille mit einem Wodka, den ich aber in einen Parfümflakon gefüllt habe von meiner Schwiegermutter, einen alten. Und da war offensichtlich noch ein paar Tropfen von dem Parfum drin, was so dominant ist, dass es, ja, obwohl es ja jetzt krass verdünnt ist mit dem Wodka, immer noch krass riecht. Also wenn ich meine Brille geputzt habe, rieche ich wie meine Schwiegermutter, was nicht schlecht ist.
Okay. Stock 84 Reserva kostet immerhin die 07er Flasche 15,90 €.
Ja, erstaunlich, also, gell? Also da fallen mir andere Brandys ein für das Geld, die mehr taugen. Obwohl, nee, für das Geld, nee, eigentlich sollten Brandys schon 25 € kosten. Ah gut, das war vielleicht auch zu optimistisch. Ah,
warte, ich habe ihn hier gerade bei einem anderen Händler für 12 €, also.
Ja, genau.
Ja, wirklich besser.
Ja, ich habe halt, weil ich in der Nähe Diplomarbeit gemacht habe und da mit dem Stefan schon so schön Eis essen war, ich da halt in Versuchung. Ja, stimmt. Im November.
November, 5. November oder 4. November.
Könnte hinkommen, ja.
Erst mal in der Adria, dann Eis essen.
Und morgens war der
Brunnen vorm Haus
zugefroren. Genau. Also es war wirklich kalt, aber wir waren trotzdem schwimmen. Das war so geil, da haben wir einen Anhalter mitgenommen.
Das war so.
Von Passien aus. Und wir so, ja, wir sind auf dem Weg nach Umag, wir wollen baden gehen. Wir wollen baden gehen. Es war 0 Grad heute Morgen, seid ihr bescheuert?
Ja.
Nö.
Das war schon gut.
Nee, nicht bescheuert, Deutsche.
Ja. Bloß weil ja, nee. 15 Jahre vorher da auch schon mal baden war.
Genau. Das war der eine Nachtrag. Ich habe noch zwei.
Ragnarök.
Ragnarök, genau. Ich habe ein bisschen Unsinn erzählt, weil ich das nicht mehr ganz richtig in Erinnerung hatte. Gut, es ist auch, also zu den nordischen Göttern, das kommt natürlich auch immer drauf an, welcher Geschichte man folgt, aber die Sache mit Loki, also ich lese jetzt gerade wieder ein Buch, ein sehr gutes Buch, Die wilden Götter heißt es, von Tor Åge Bringsvard, was die Edda so ein bisschen moderner erzählt, oder nicht modern, sondern einfach so frischer erzählt, ja, dass man es besser lesen kann. Ist ja oft so ein bisschen altmodisch geschrieben, aber das ist es eben nicht. Sehr knackig erzählt, und da steht jetzt drin, dass Loki nicht ein Halbgott, halb Riese ist, sondern der ist tatsächlich komplett, seine Eltern sind Riesen. Also der lebt nur bei den Göttern und ist von denen aufgenommen.
Er ist doch der Halbbruder von Thor, oder nicht?
Nee, er ist der Blutsbruder von Odin. Also in der Edda jetzt, gell? Also nicht in dem der Serie Ragnarök, aber also er ist der Blutsbruder von Odin. Aber zum Beispiel in der Marvel-Geschichte wird er auch als Bruder von Thor, wahrscheinlich hat mich das irritiert, von Thor dargestellt. Aber das ist halt, ja, kommt immer drauf an, welche Nacherzählung man, das sind halt alte Sagen, ne? Das hat auch, muss auch überhaupt keine Auswirkung auf Ragnarok haben. Also meine Annahme, dass der sowohl der Bruder von, wie heißt er, Magne, glaube ich, ist, als auch der Sohn von den Riesen, kann durchaus sein. Ja, also da bleibe ich dabei. Und Thor übrigens ist auch gar nicht so klar ein Gott, sondern seine Mutter wird zum Teil auch als Riesin bezeichnet. Also man könnte sagen, dass Thor eigentlich ein Halbriese ist, aber die Mutter ist Jörd, das ist praktisch die Erde. Also man könnte auch sagen, das ist eine Göttin, aber ich würde jetzt von Gefühl her würde ich eher sagen, es ist eine Riesin, aber ja, also es ist so, gut. Und das andere war, ich habe gesagt, dass Odin sein Auge verloren hat, weil er es eingetauscht hat, um aus dem bei den Nornen aus dem Gewässer der Erkenntnis zu trinken. Das mit dem Gewässer der Erkenntnis stimmt, aber das war nicht bei den Nornen, sondern das war bei irgendeinem Riese, ich glaube Mime oder so. Oder Mimre, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, es ist halt also ich weiß nicht, ob euch die Weltesche Yggdrasil was sagt. Das ist ein großer Baum, so ein mythischer. Und der hat seine Wurzeln in Quellen. Und eine liegt eben in Asgard und eine liegt eben auch bei den Riesen, und da ist diese Erkenntnis, und da trinkt er draus. Ja, aber das ist schon relativ irrelevant. Ich wollte es nur nachtragen, dass ich da Unsinn erzählt habe.
Nicht, dass du jetzt hier Beschwerdemails kriegst oder so.
Genau. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was das dritte war, was ich erzählen wollte.
Das kommt. Wir können ja so lange noch schnell genau. Die Serie einschieben, die du geschaut hast.
Ja.
Und zwar.
Das ist natürlich ganz gemein, weil ich bekanntlich lispe, und das ist also wirklich eine Höllentortur, diesen Namen auszusprechen. Die Serie heißt Queen of the South.
Ja, fein.
Geht doch.
Und ja, aber schnell kann ich das nicht. Queen of the South.
Kannst ja TH einfach als F sprechen. Damit
ja, genau. Schön deutsch.
Stefan, den De-Esser die Folge bitte ordentlich drauf, ja.
Die Effa.
Die Effa. So, ich kehre jetzt wieder zu dem guten Gut zurück. Ja, Queen of the South ist, ich glaube, die Verfilmung eines Buchs oder einer Buchreihe, und handelt von einer Drogenbaronin, die, oder ihrem Aufstieg zur Drogenbaronin. Sie schlittert so in dieses Drogenmilieu rein in Mexiko. Und ja, irgendwie ihr Liebster, der ist da Teil, ist irgendwie Drogenkurier und wird getötet, und sie flüchtet dann nach Texas und wird da relativ schnell die rechte Hand von der dortigen Drogenbaronin, die wiederum die Frau von dem Oberdrogenbaron in Mexiko ist. Und also es sind so Ränkespiele im Drogenmilieu. Ich habe anderthalb Staffeln erstmal geschaut und dann habe ich zu euch gesagt, so, ich habe es jetzt abgebrochen. Mhm. Die Theresa hat es aber weitergeschaut und ich habe es dann so mit einem Auge so ein bisschen mitgeschaut, dann wahrscheinlich so, ich würde sagen, so 30% von den restlichen anderthalb Staffeln gesehen. Ich glaube, es sind 3 Staffeln. Könnte ich jetzt gar nicht sicher sagen. Vielleicht sind es auch 4. Egal. Auf jeden Fall, es ist ziemlich actionreich, ziemlich atemlos oder hastig, aber auf der anderen Seite auch relativ langweilig, finde ich. Wie habe ich es geschrieben? Atemlos, aber öde, habe ich geschrieben. Was, glaube ich, ein bisschen an der Hauptdarstellerin liegt, die schon, ja, gut aussehend ist, keine Frage, aber sehr wenig Ausdruck. Also die guckt halt immer irgendwie leidend oder zickig oder knurrig und ich weiß nicht, dass die mal lacht, im Rückblick lacht sie immer mal, aber ich weiß nicht, ist irgendwie so, ja, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann entführt man den, dann wird man entführt, dann wird man ein bisschen gefoltert, dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Wechseln zwischen Spanisch und Deutsch immer hin und her, innerhalb von Dialogen, ganz viel Spanisch in Mexiko, aber dann plötzlich auch wieder Englisch und dann wieder Spanisch, also es ist total nervig. Ich weiß nicht, was das soll.
Ja, hat's ja vorhin auch schon angedeutet.
Genau, also hier finde ich es echt nervig. Die Musik ist ziemlich cool, die ist von Giorgio the Moroder. Sagt euch das was? Mhm. Also so ein Urgestein des und wenn man sich darauf konzentriert.
Was? Da warst du gerade weg. Ein Urgestein des?
Der Synthesizer-Musik. Also so 90er Jahre Synthi oder 80er Jahre.
Den ich jetzt vielleicht auf dem letzten oder vorletzten Daft Punk-Album.
Ja, genau, da gibt's, ja, richtig, da gibt's ein ganz langes Stück, wo er seine Geschichte erzählt.
Ja, das ist total geil.
Sonst wüsste ich es auch gar nicht, oder sonst hätte ich das nicht so sofort was mit dem Namen anfangen.
Dadurch habe ich ihn auch auf dem Schirm.
Genau, und das Stück ist auch richtig geil.
Super, ja. Dass wir uns mal bei Musik einig sind.
Das ist ja erstaunlich. Bei Musik, die wir beide nicht hören. Ja. ja, aber Daft Punk ist einfach so über die Maßen gut. Genau, und der hat den Soundtrack gemacht, lustigerweise. Und wenn man sich darauf konzentriert, muss ich sagen, kann ich dann was abgewinnen, weil das hört man dann schon auch. Also, obwohl es auch passende Mariachi-Musik ist, keine Frage. Aber dann auch kommen wieder so Synthi-Klänge, wo man richtig merkt, so, ah ja, genau, das ist Giorgio, super. Aber das reicht natürlich nicht. Dann, was total nervt, ist, dass ihr Zukunfts-Ich, also ihr Ich als Drogenbaronin oder vielleicht sogar in dem Moment ihres Todes oder nach ihrem Tod, das ist nicht so ganz klar, immer wieder ihr in Situationen so erscheint oder auftaucht und so auf sie einredet und sie dann irgendwie, ja, wenn sie zum Beispiel gefoltert wird und es ihr total schlecht geht und so, dann erscheint ihr Zukunfts-Ich und ist dann immer so weiß gekleidet, hat so einen ganz fiesen Mittelscheitel, kleinen Einschub an alle Mädchen da draußen, tragt keinen Mittelscheitel, sieht immer scheiße aus. ihr werdet euch so schämen in 10 Jahren, dass ihr das getragen habt. Egal. Und ja, mit so einer fiesen Sonnenbrille, so richtig Klischee-Drogenbaronin halt, und sagt dann so salbungsvollen Blödsinn zu ihr, so ja, keine Ahnung, fällt jetzt gar nicht ein, was für Blödsinn, aber so, dass es sich jetzt ein bisschen zusammenreißen soll und dass es halt so ist und ja, dass sie wohl nicht gedacht hat, dass das einfach wird, aber dass dann irgendwann der Punkt kommt, also sie redet dann auch zum Publikum irgendwie ein bisschen dadurch, irgendwann der Punkt kommt, dass man eine Entscheidung treffen muss und ich konnte immer Entscheidungen treffen und dann, ja, und dann nimmt sie halt irgendwo, kriegt sie dann doch noch eine Knarre und erschießt ihren Peiniger oder keine Ahnung, irgend so ein Quatsch, ja. Und es kommt halt viel zu häufig. Also das kannst du ein- oder zweimal machen, aber das kannst du doch nicht in jeder Folge dauernd wieder machen und immer in der gleichen Verkleidung, immer mit diesem beschissenen Mittelscheitel. Also nein! Ah, nee. Also hat mich genervt und vor allem richtig angeödet. Es war, obwohl halt dauernd Action ist und dauernd die aufeinander schießen und so, ist es halt echt richtig langweilig. Ja, 3 bis 4 Punkte. mehr ist da von mir nicht.
Krass.
Ja, also, genau. Ja, und dann waren wir mit dieser Serie fertig. Und dann habe ich der Theresa gesagt, du, es gibt da noch, der gleiche Stoff ist nochmal verfilmt worden, auch letztes Jahr. Gibt's noch eine Serie von 2019, glaube ich jedenfalls. Die heißt Königin des Südens.
Warte, ja.
Und da hatte ich irgendwie einen Trailer bei Netflix gesehen und der war so, also da hat mir so, der war gut geschnitten und man konnte so in den Gesichtern auch sehen, so, ah, da ist mehr Ausdruck dahinter, ja, ist irgendwie,
passiert was.
Mehr Emotionen. Okay, und dann schalten wir dieses Ding an. Und wir mussten es nach, ich glaube, 5 Minuten wieder ausschalten, weil es total unerträglich ist. Das ist nämlich eine Telenovela. Also ein richtiges mexikanische Telenovela.
Ach.
Und ist in dieser Optik, ja, diese, so, das ist, glaube ich, da kennt ihr euch besser aus, das ist, glaube ich, Digitalfilm oder so, gell? Also es sieht halt aus wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und
schön.
Eben auch so ausgeleuchtet Video. Und so, gell?
Ja.
Video, genau. So ausgeleuchtet und also es ist, und dann eben auch so diese, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Telenovela gesehen habt, es ist eben so dieser mexikanische Bling-Bling, der uns komplett fremd ist, der taucht da halt sofort auf, also er ist eine Frau, die in eine Badewanne steigt und irgendwie noch irgendwie Musik hört und ich glaube auch Shampoos trinkt und so. Und es ist aber alles so, wie die Versatzstücke dargestellt werden und dann noch dieses Licht und diese Kameratechnik und die Musik ist so unerträglich, dass wir sofort ausstellen mussten. Aber ich weiß jetzt natürlich auch, warum man in den Trailer so Emotionen gesehen hat, weil diese übertriebenen Emotionen, die sind halt natürlich auch Teil dieser Telenovela-Optik. Ja. Und das, wenn du das ordentlich zusammenschneidest, dann kann das natürlich vernünftig aussehen. Aber es ist absolut nicht schaubar für jemanden, der keinen Telenovela-Hintergrund hat. Also
das wir konnten es nicht sehen. Schlechte Zeiten aber auch nicht. Also ich habe neullich mal wieder
einen Versatz. Aber es ist noch viel krasser gesehen. Es ist noch viel krasser als gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also es ist noch, ich habe das Gefühl, es ist noch bunter und noch es ist unfassbar kitschig. Also ja, aber du hast schon recht, gute Zeiten, schlechte Zeiten kann man auch nicht schauen. Also nee, es ist vor allem halt langweilig.
Ja, und halt auch so, also vor allen Dingen von der schauspielerischen Leistung so below Schultheater, also es
ist ja, genau.
Fürchterlich.
Ja.
Okay, also Queen of the South.
Ja, muss nicht sein und das andere geht nicht.
Darf nicht.
Es ist völlig unmöglich für uns.
Okay. Sehr schön.
Naja, ich weiß nicht.
Eher nicht.
Eher nicht.
Letzte Film. Ich habe die Folge 12 des Sneakpot. Die ist erschienen.
Neulich durch Zufall gehört, oder was?
Nee, am 13. Februar 2008. Den Film, den wir da gesehen haben, der Krieg des Jerry Wilson.
Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich reinkrätsche. Mir ist gerade eingefallen, was noch mein Nachtrag war. Bevor ich wieder vergesse. Und zwar. Entschuldigung. ich schreib's auf, okay? Okay, jetzt mach du, ich hab's aufgeschrieben.
Ja.
Das Lustige ist, dein Knurren ist fast ein Spoiler. Okay, jetzt.
Ja.
Krieg des Charlie Wilson.
Genau. Den Film habe ich entdeckt auf, ja, wahrscheinlich auch Netflix. Das passt ja irgendwie zu den Sachen, die ich jetzt heute alle geschaut habe. Dachte mir, ah Mensch, den fandst du doch, glaube ich, ganz gut. Ich komme mich natürlich wieder nur an die, also dass ich ihn besprochen habe im Sneakpot mal vermutlich oder ihn in der Sneak gesehen habe oder sowas erinnern, aber nicht mehr an den Film oder sonst irgendwas. Und dann haben wir den geschaut und der hat sich echt gut gehalten. Ein Film von 2007, also auch schon ein paar Jahre alt. Es geht um einen Kongressabgeordneten, gespielt von Tom Hanks, der wirklich jung aussieht. Auch Julia Roberts und Philip Seymour Hoffman sehen wirklich jung aus. Ja, und Amy Adams, Emily Blunt, so. Dieser Kongressabgeordnete setzt sich aus verschiedenen Gründen dafür ein, dass die afghanischen Mujahedin-Kämpfer von den Amerikanern unterstützt werden. Also als die Russen in den 80er Jahren Afghanistan überfallen haben oder angegriffen haben oder wie auch immer, haben ja die Amerikaner irgendwann angefangen, die zu unterstützen.
Ja, haben wir doch bei Rambo gesehen, oder?
Ja,
Rambo. Die erhabenen Mujahedin.
Großzügig darauf verzichtet.
Ich glaube, es ist Rambo 3, oder? Nee, oder?
Es leuchtet blau.
Ja, genau, es leuchtet blau. Das ist doch der. Welcher ist denn das? Der dritte? Ist der dritte,
oder? Zweite, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Der zweite ist Vietnam, oder?
Ja, es ist bei mir ein bisschen verworren,
ja,
in meinem Kopf.
Genau, jedenfalls geht es darum, wie er Geld beschafft und wie er Motivation, wie er das Geld dahin schafft, wie er die Unterstützung hinkriegt. Und das Ganze ist alles, ja, als Polit-Satire angelegt. Also es ist auf eine übertriebene Art, ja, nicht wirklich haha-lustig, aber schon so übertrieben, dass es eben nicht mehr wie ein Polit-Thriller ist, also wie die Filme, die ich vorher gesehen habe oder besprochen habe, sondern es war immer so an der Grenze zu zum lächerlich werden. Ja. Trotzdem ein spannender Film, gut gemacht, hat sich gut gehalten, funktioniert jetzt noch. Ist natürlich, je mehr man weiß, was oder je mehr sich die Situation in Afghanistan und drumherum entwickelt, natürlich noch dramatischer, was eben nach diesem Krieg alles nicht gemacht wurde, was dann nur in Einzelheiten oder in Ausschnitten thematisiert wird. Drehbuch ist übrigens von Aaron Sorkin geschrieben.
Hört.
Ja, ich habe damals 9,5 Punkte gegeben, habe ich gerade gesehen, glaube ich. Ja, also 9 würde ich immer noch geben.
Ich finde es lustig, dass ich überhaupt nicht abgespeichert habe, dass das Folge 12 ist. Ich habe den schon ein paar Mal bei Netflix so durchscrollen sehen und habe dann immer gedacht, nee, den kann ich nicht besprechen, den hatten wir in im Sneakpot schon mal.
Und aber wo soll
ich aber
sein?
Dann habe ich aber 100 andere Filme schon geguckt und besprochen, die viel, viel jünger im Sneakpot waren. Und das Ding ist irgendwie 600 irgendwas Folgen her.
Ja.
Und ich schiebe ihn immer vor mir her, weil ich denke, nee, der hatten wir schon mal. Ja.
Und das Lustige, wenn man da in die Kommentare guckt, fragt uns der Kinocast-Kollege Erik, was denn mit unseren Folgen ist, weil wir anscheinend irgendwie 2 Wochen Pause gemacht haben, was wir am Anfang uns öfter passiert ist, dass wir irgendwie keine festen Aufnahmetermine hatten und so und vor allen Dingen keine festen Erscheintermine, jedenfalls keine geplanten Erscheintermine. Ja, und dann diskutieren wir darüber und da erklärst du dann noch unsere Skype-Aufnahme, die jetzt auch nicht mehr ganz so ist, wie sie zu der Zeit mal waren.
Ich glaube, das gilt für einiges, was auf dieser Webseite steht oder gesagt wird, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war.
Ja.
Aber die festen Termine, dass wir die nicht mehr haben, das ist immer wieder ein bisschen zurück, gell? So ganz fest, dass wir immer Dienstag früh rauskommen, das haben wir auch nicht mehr.
Nee, das schaffen wir leider nicht, aber bis Donnerstag sind wir da meistens raus.
Ja, immerhin jede Woche.
Ja.
Meistens.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, ausfallen ist ja wirklich sehr selten. Ja, also Der Krieg des Charlie Wilson kann man immer noch sehr gut schauen.
Ja, das ist irgendwie nicht mein Genre. Also,
nee, glaube ich.
Meine 9,5 Punkte ist schon eine Aussage, aber es reizt mich so nicht.
Nee, das brauchst du auch nicht gucken.
Nee.
Ja. Also mich schon.
Also dann guck lieber diesen polnischen
okay.
The Coldest Game. Glaube ich, dann, also ist auch nichts für dich, aber ist, glaube ich, vom Setting und von der Umgebung und von Sprachen und so eher was für dich.
Und es ist mit Bill Pullman.
Ja.
Und mir ist jetzt eingefallen, in welchem Bill Pullman Film wir Bill Pullman gesehen haben, wie er vom
Dachfeld
Hotel-Dings Hotel-Balkon springt. Und das ist tatsächlich, hatten wir den in der Sneak, aber in der Vor-Sneak-Pod-Zeit. Und der Stefan hat es vorhin schon angeteased, wie man den Film erklärt, und zwar so.
The Ring? Nein, was war's? Babadook? Nein.
Ach Gott. Nein. The Grudge.
Das hieß, The Grudge, richtig, so hieß das Ding. Da springt er vom Hotelbalkon, du erinnerst dich noch an Details.
Krass, ja. Ja, war ziemlich ein Nebendarsteller.
Okay.
Da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern, aber ja.
Ich erinnere mich an das Geräusch, aber das ist doch so ziemlich alles an, was ich mich
ja, ja, das, erinnere. Ja, ja, gut, das war ja
das war auch ein Klassiker in der Sneak. Ja, ja,
genau. Ja. So immer, wenn es spannend wurde.
Genau.
Ja, so, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch Motivation?
Na, aber immer noch.
Ich hätte nämlich noch ein Spiel für euch.
Ist ja erst anderthalb Stunden hier.
Ja, wir haben ja noch Sachen in der Liste stehen, aber du kannst dein Spiel da gerne noch reinschieben.
Du kannst natürlich auch gerne Sachen nennen, die nie in der Liste stehen.
Ich habe nämlich nichts mehr in meiner Liste stehen, deswegen dachte ich, ach, ich streue jetzt nochmal ein schnelles Spielchen ein. Haben wir noch mehr Sachen?
Es stehen zwei Sachen auf der Liste.
Echt?
Ja.
Die habe ich nicht übertragen, die gibt es nicht in Kapitelmarken, deswegen existieren die nicht.
Ja, genau.
Okay, Grand Mountain Adventure. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ob ihr das schon gespielt habt. Nee. Ist fürs Handy.
Sag mir nichts.
Aber klingt gut.
Ich habe es jetzt das gerade auf Schwedisch umgestellt.
Ist immer eine gute Idee.
Warum weiß ich
nicht? Auf Arabisch um, dann kriegst du es nie wieder zurück.
Ja, man kann oben einfach auf die Landkarte drücken. Es ist ein Ski- und Snowboard-Spiel.
Du, ich hab's geahnt.
Du fängst an, wirst auf einen Berg geworfen, drückst rechts und links auf dein Handy drauf und dann stößt er sich halt mit dem rechten beziehungsweise dem linken Skistock ab und schiebt sich so vorwärts und fängt an zu skaten und dann geht's gleich irgendwo einen Berg runter und dann fährst du zum Lift und dann fährst du den Lift hoch und dann musst du so Skipässe finden. Das sind halt irgendwelche schwebenden Punkte, die irgendwo auf der Landkarte verteilt sind, die aber auch auf der Karte markiert sind. Das heißt, du findest sie anfangs auch sehr leicht. Also gerade die ersten zwei, drei Karten findet man die wirklich leicht. Später muss man dann irgendwie auf irgendeine Schlucht zufahren, da einen Sprung machen, dass man da rüberkommt und dann in der Luft erwischt man halt seinen Skipass. Die Skipässe brauchst du irgendwie, wenn du eine bestimmte Anzahl von Skipässen gesammelt hast, gehen weitere Lifte auf, gehen weitere Challenges auf, das ist nämlich das nächste. Es gibt dann noch unterwegs so Challenges, dass du ja einen bestimmten Berg runterfahren musst und dabei eine bestimmte Zeit schaffen musst oder dass du einfach nur alle Tore erreichen musst, dass du durch irgendwelche Kreise durchfahren musst. Das ist dann oft so, dass du über Eisflächen fährst, wo das Kurvefahren ein bisschen schwieriger ist. Dann gibt es Akrobatik-Challenges, das heißt, du springst und kannst dann irgendwelche Sprungfiguren machen und solche Sachen kann man machen. Man kann aber auch einfach ein bisschen durch die Landschaft cruisen, sich diese coole Landschaft anschauen und einfach ein bisschen erkunden. Es gibt die Möglichkeit, dass man alle Punkte oder alle Challenges und alle Lifte, die man mal gefahren ist, jederzeit wieder anklicken kann und einfach wieder fahren kann. Das heißt, du startest an der Mission am Anfang oder beziehungsweise einfach am Ende vom Lift, kommst oben an. Weiß ich nicht, wenn du irgendwo umhergefahren bist und dich irgendeine blöde Situation navigiert hast, kannst halt wieder dahin zurückspringen. Ja, lässt sich ganz relativ gut steuern, ist ein bisschen hakelig manchmal, aber wenn man sich daran ein bisschen gewöhnt, also ich habe ein bisschen gekämpft, ich kämpfe immer noch mal, dass wie meine Finger nicht so wollen oder mein Handy es nicht so erkennt, wie ich das gerne hätte. Aber gutes, nettes Spielchen für dich, Christoph, eher nichts.
Ja, komm mir auch so vor.
Fürchte ich. Also es ist ähnlich wie dieses
dieses Lama-Spiel?
Nee, es fühlt sich für mich eher wie dieses Surf-Spiel.
Oh Gott, furchtbar.
Hätte ich jetzt von den Screenshots und so auch gesagt.
Hölle.
Ja. Ist kostenlos zum Testen, da kannst du die erste Map testen und du kannst Skier haben und ein Snowboard oder Monoski ist es, glaube ich. Und wenn du dann, ich glaube, 5 € einwirfst, kannst du dann die nächsten Berge auch erfahren und dann auch die Twin-Tip-Skier und ein richtiges Snowboard, wo du vorwärts und rückwärts fahren kannst, auch noch freischalten, also
ja. Und das heißt Doch. The Coldest Game oder habe ich jetzt einen Filmriss gehabt?
Nein, das heißt Grand Mountain Adventure. The Coldest Game, ja, sehr gut. Ja, auf iOS und ich glaube auch auf Android erschienen.
Aha.
Bob, hast du es runtergeladen? Spielst du es schon oder kannst du noch die nächsten Themen ansprechen?
Themen ansprechen, aber ich bin gerade durchs Ziel gefahren, ja.
Das ist unfassbar. Und dann gibt er es auch noch so zu on air.
Ja, warum ja? denn nicht?
So, ich ist schön,
in so ein Lift, in so ein Lifthaus reingekracht mit ziemlich voller Wucht, aber das ist okay, oder?
Das macht einem nichts, nee.
Wenn du Vollspeed reinfahre in so ein Haus, das hat das mich kurz nichts, schockiert.
Wenn du einen Berg nur berührst, dann bist du sofort tot. Aber ja, wenn du mit Vollschwung in ein Haus reinfährst oder gegen Masten oder gegen alles Bäume gut. und so, das ist egal. Ist schön, ach, später sind auch noch so ein paar Bäume,
die Michael Schumacher-Funktion oder was? Okay, oh. Ich nehme ihn zurück.
Da sind noch ein paar Bäume, die sind so mit Schnee bedeckt und wenn du gegen die Bäume fährst, dann fällt der Schnee halt runter und dann sind die grün wieder und so. Das ist ganz lustig. Cool.
Ja? Ja, die Grafik ist echt schön. Also das
sieht schön aus,
das sah gut aus. Ich hätte mir gewünscht, dass es etwas näher rangezoomt ist, weil ich der war so klein, der Typ, aber dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr so weit gucken, ist dann auch blöd.
Ja. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht nochmal auf dem iPad ausprobiere. Kann man vielleicht besser sehen.
Aber vielleicht will ich das auch aus einem anderen Grund nicht spielen. Denn mir ist, ja, letzte Woche wurde ich gefragt, genau, ach, als ich beim Friseur war, ob ich Ski fahre. Und da habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon. Und da habe ich überlegt, wann ich das letzte Mal Skifahren war. Das war ich mit dir, Stefan. Aha.
Das war schon ein bisschen her.
Das war im Jahr 2009. Da ist schon die Antwort, ich glaube, es war 2009. Ja, doch.
Kann sein, ja.
Da kann man dann drüber diskutieren, ob ich Ski fahre. Ja, ich bin mal Ski gefahren vor Jahrzehnten, so ungefähr. Ist echt hart. Und da wurde ich so ein bisschen so wehmütig, dachte ich, ach, Skifahren, das wäre mal wieder schön. Aber meine Frau fährt halt nicht Ski, deswegen ist das echt schwierig. Also.
Ja, das stimmt.
Ja. Mal gucken, wenn die Kinder in einem Alter sind, wo ich dann sage, so, jetzt könnten sie langsam Skifahren lernen, dann muss ich sie doch mal nötigen.
Ja, dann schickst du deine Frau und die Kinder in den Skikurs und du fährst richtig.
Ich glaube, da hat sie keinen Bock drauf, aber ja,
sie muss ja nicht
mal gucken.
Mitfahren. Also.
Ja.
Sie kann ja.
Ja, wir haben ja so Freunde, so Schweizer Freunde, die haben auch schon versucht, die haben selbst eine Hütte in der Schweiz. Lustigerweise sogar in der Gegend, wo ich auch schon mal im Skiurlaub war.
Okay.
Und da ist sie Skilehrerin und hatte überlegt, Profi zu werden, hat es dann aber nicht gemacht, ist dann Polizistin geworden.
Was wahrscheinlich die gute Entscheidung war.
Ja, genau. Und er fährt auch super Ski. Also das ist halt auch die Frage, wie frustig das dann für die Theresa ist, mit den Skiurlaub zu fahren.
Ich glaube auch, das wäre sogar für uns frustig, oder? Also wenn du mit jemand fährst, der
fast
Ski-Profi wird.
Ja, oder für die.
Ja, aber weißt du noch, wie ausgepumpt wir waren, wenn wir da so einen Berg runtergefahren sind, ja, und wir das filmen wollten? So, okay, wir filmen das jetzt, wir fahren von hier so, dann den Schwung, dann da runter und dann und so. Unten angekommen, total platt.
Ja.
Also, das ist schon.
Ja, das wäre kein Zuckerschlecken sein, Sport sein.
Ja, da ist dann aber halt die Gefahr, dass dann die Theresa immer die auf alle Kinder aufpassen muss und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ja,
das ist
blöd. Ja, genau, das macht die halt dann hängt sie unten in Tal fest in, weiß ich nicht, vielleicht.
Und passt auf die ganzen Gören auf, ja, das hat halt auch keinen Sinn.
Ja, und dann ist da irgendwie Suppe und weiß ich nicht, sie könnte ja zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwo schön spazieren gehen wollen oder Schlitten fahren oder sonst irgendwas, aber je nachdem, wie die Kinder drauf sind, macht das ja auch da nicht.
Ja, da muss man sich tatsächlich irgendwie ein Setting ausdenken, was tatsächlich irgendwie tragfähig ist und die Kinder müssen im richtigen Alter sein und ich muss da mal in mich gehen und überlegen, wie ich das die nächsten Jahre wieder angehe, aber ich will schon wieder Skifahren, weil also mir fehlt das. Und also ich muss auch sagen, dieses Jahr mir fehlt überhaupt der Schnee. Also ja, selbst wenn jetzt hier mal wenigstens eine Woche Schnee gelegen hätte, wäre schon schön gewesen, aber also es geht mir schon ab, muss ich sagen.
Ja. Wobei ich merke, ich kann eher ohne Schnee als ohne Meer.
Also bei mir ist es so, jedes zweite Jahr Meer ist okay. Das reicht mir.
Ich hätte am liebsten zweimal im Jahr Meer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, also mehr ist immer mehr.
Aber wenn ich so überlege, an dem Ort, wo ich wohne,
ja,
was mir da wichtiger ist, dass es im Sommer mal richtig heiß ist oder dass es im Winter mal so kalt ist und Schnee liegt, dann ist mir der Schnee viel wichtiger. Also es soll gern den ganzen Sommer regnen. Und dafür aber im Winter ein paar Wochen schön Schnee und schön kalt. Ist mir viel lieber. Hm. Weil das erdet mich und das ist so schön ruhig und still und dieses Gedämpfte, wenn man in Schnee läuft, oh, das ist herrlich.
Das ist toll, ja. Also, gerade wenn es schneit und man draußen ist, ist irgendwie alles ruhiger. Ja. Das ist toll, ja. Das stimmt, das fehlt echt.
Und das ist mir viel wichtiger, als ins Schwimmbad gehen zu können, draußen und so. Also,
ja, aber das ist
bei Schwimmbad sind. Mir ist eh lieber in die Therme und draußen ist kalt und man schwimmt raus und alles dampft und so. Das ist viel, also viel mehr als am Badesee zu liegen. Das ist einfach, ja, brauche ich nicht so.
Ja, da sind Wespen, das nervt eh.
Ja, genau. Ja.
So, apropos Wespen. Der Bob hat gekocht.
Ja, genau.
Was? Wie jetzt?
Überleitung.
Da ist mich gespannt. Komm, du hast mich am Haken. Zieh mich an Land.
Ja, den Haken hat der Gießbett geworfen und ich habe keine Kabel, was dahin führt. Ja, hat einfach nur einen Haken nach dir geschmissen. Ich habe irgendwann vor einigen Dutzend Folgen mal diese Netflix-Serie Chefshow besprochen. Das ist so eine.
Hast du die wirklich? Ich muss jetzt.
Ja, ich habe sie, glaube ich, nur angeteasert, ja.
Wir beide wollten die nämlich mal besprechen, weil ich gesagt habe, ach, das klingt interessant, schaue ich auch. Habe ich 2 Folgen geguckt, war ich so genervt, keine Lust mehr. Ich habe dann noch die Folge mit Andrew Rea geschaut und das war's dann.
Die sind nicht alle gut. Das ist das Problem bei der Serie. Also grundsätzlich das Konzept ist der Film Chef, den wir mal in der Sneak gesehen haben, war so ein Kochfilm mit Jon Favreau.
Der ist super, glaube ich.
Der ist absolut super, dieser Film.
Kann man den
irgendwo? Den gibt es, glaube ich, auch auf Netflix, meine ich.
Okay.
Den haben wir mal irgendwann in der Sneak gehabt, haben den auch hier besprochen, glaube ich. Und Chefshow ist halt eine Kochshow, die sich der Film geht ja ums Kochen und um so Foodtruck. Und Jon Favreau hat sich quasi gesagt, lass doch mal, das war so schön während der Dreharbeiten, dass wir da immer gekocht haben und uns über Rezepte und so Zeug Gedanken gemacht haben. Und jetzt nimmt er sich einfach die ganzen Stars aus dem Film und dann auch noch später andere Köche und andere Stars und wer so kommt und irgendwie dabei sein will, der kennt ja Hinz und Kunz in Hollywood und nimmt die alle und kocht mit denen, ja, und wer immer mit in der Küche ist, ist dieser Roy Choi, das ist so ein, der ist Koch, aber der ist auch so berühmt geworden mit so Gourmet-Style-Foodtruck-Movement, sag ich mal, im weitesten Sinne. Da hat der also so seine...
Hipster-Zeug.
Ja, so Hipster-Zeug, genau. Damit ist der auch zu einer gewissen Berühmtheit gekommen und ist so, ich sag mal in Anführungszeichen, Fernsehkoch, auch wenn ich das jetzt nicht 100% belegen kann, aber jetzt durch die Serie ist er definitiv Fernsehkoch und er war halt der Berater für diesen Film, weil da ging es ja um Gourmet-Restaurant-Foodtruck, das war ja beides Thema in dem Film. Und deshalb ist er eben der Berater für diesen Film gewesen und deshalb kennen die sich also, und deshalb machen die jetzt diese
Sendung. Er ist ein Koch-Celebrity in irgendeiner Weise.
Exakt, exakt, genau. Also es ist, als würdest du in Deutschland jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendeinen großen Regisseur nehmen, der normalerweise Kinofilme macht und würdest ihm irgendwie Tim Meltzer an die Seite stellen und die würden eine Kochshow machen und würden dann dauernd Promis einladen. Also Film-Celebrity-Promis. Und jetzt habe ich irgendwie, erstmal, aus der ersten Staffel gibt es zwei Rezepte, die auch in der im Film drin sind.
Gab's doch schon mal. Biolek hat es doch gemacht.
Ja, wahrscheinlich. und die habe ich nachgekocht. Und zwar Scarlett's Pasta, wo Scarlett Johansson im Grunde so eine Pasta Aglio Olio gekocht kriegt. Mit 12 Knoblauchzehen und Unmengen Petersilie und so. Allein diese Filmszene, die ist so toll inszeniert, wie er dieses Essen kocht und parallel liegt Scarlett auf dem Sofa und räkelt sich, während er ihr erklärt, was er da jetzt reinmacht und sie...
Verdammte also, Scheiße, ich muss das sehen. Wo kommt das?
Wenn du ihr...
Hier, der Haken, weißt du?
Zack. Genau, jetzt Haken.
Scheiß
genau.
Auf Knoblauch, komm, wo ist das?
Also wenn du ihr ins Gesicht guckst, während sie da macht, dann...
Ins Gesicht
dann,
gucken,
Das ist... Das ist purer Sex, diese Szene, obwohl sie komplett angezogen nur auf einem Bett liegt und er kocht. Und am Ende wird gegessen. Also es bleibt jugendfrei im Grunde. Aber diese Szene ist wirklich Food Porn mit also at its best, wenn du so willst. Und da gibt es dann halt auch in Chefshow eine Episode, wo das Essen nachgekocht wird. Und das habe ich mir neulich dann mal vorgenommen. Hab's nachgekocht und ist wirklich ein
fantastisches Rezept. Wer hat sich geregelt dazu?
Dazu möchte ich mich nicht äußern. Und ja, ich natürlich. In der Küche.
jetzt möchte ich es doch nicht mehr.
ja, also wie gesagt, ist ein tolles Rezept. Kann man nachkochen, ist ziemlich einfach. Und hat fantastisch geschmeckt, auch wenn es sehr fettig ist. Es ist sehr amerikanisch. Ich habe mich exakt an die Zutatenliste gehalten. Und es kommt schon sehr ölig raus, was es aber halt auch geil macht. Ja, also diese Menge Knoblauch und diese Menge Öl und Butter kommt, glaube ich, auch noch rein. Also das macht es dann schon halt so richtig, da hast du was auf dem Teller. Und das andere, was ich nachgekocht habe, ist diese komische Grilled Cheese Sandwich, was so auch so typisch amerikanisch ist.
Auch fett.
Ja, nee, gar nicht mal. Das ist so, ja gut, das wird von außen mit Butter eingecremt, wie Sau.
Mit einem Käse und cremt in Butter ein.
Ja, genau. Und innen
drin kommt gar nicht fett.
Innen drin kommen irgendwie 5 Sorten Käse oder so. Und ja, aber wenn ich weiß nicht, habt ihr früher als Kinder so einen Sandwich-Maker gehabt?
Als Kinder nicht,
komisch,
Kinder
weil dann, als nicht, ich in der WG hatte.
Genau.
Ja, okay, alles klar. Und an das Ding fand ich mich erinnert, nur dass ich das jetzt diesmal auf dem Grill, auf der Plancha gemacht habe und dass ich halt viel besseren Käse genommen habe. Früher haben wir so Scheibletten genommen und diesmal habe ich da halt wirklich so Gruyère und Parmesan und ich weiß nicht was noch alles.
So Gorgonzola und so, das ist natürlich viel.
Ja, so richtig, richtig geile Käse und dann halt einen vernünftigen Toast, nicht irgendwie so diesen 1,99 € Buttertoast aus dem Aldi.
Der dann zu klein ist für dieses Ding und dann
zappt genau, mal raus. Ja. Und so, wenn das jetzt halt mal richtig mit eigentlich so einem Toast, der eigentlich kein richtiges Toastbrot, sondern so ein helles, weißes Kastenbrot vom Bäcker genommen und das in Scheiben und dann entsprechend ja, mit dem ganzen Zeug und dann mit der Butter eingecremt, das haben wir damals ja auch nicht so gemacht und das dann auf den Grill gelegt und durch die Butter. Das hat den Effekt, dass du das Zeug viel länger erhitzen kannst. Das Fett schützt das Brot davor, schwarz zu werden. Und dadurch wird es dann halt tief braun, aber eben nicht schwarz, bevor es innen richtig heiß ist. Und ja.
Ich möchte nicht erzählen, was ich heute unter meinem Omelett hatte beim Abendessen.
Doch, jetzt wollen wir es wissen.
Ja. Naja, in Butter angeröstetes Brot.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Das war sehr lecker.
Ja, also ich mochte das auch, was ich da produziert habe, mochte ich auch sehr. Also.
Ja, aber es wird sicherlich total kalorienarm sein.
Na, total, deswegen, ja, klar. Genau,
darf ich jetzt noch einen kleinen Schluck rumtrinken?
Genau, der Unterschied ist nur, dass der Bob super schlank ist und wir ziemlich fett.
Tja, ich habe das meiner Tochter angeboten und die hat gesagt, Käse, und hat es wieder zurückgegeben, da habe ich alles gegessen. Ja, nee, also ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen Lust, also Stefan hat mich da voll angesteckt, auch mit Binging with Babish, der ja auch zu Gast ist in Chefshow, hast du ja eben schon gesagt. Auch da habe ich jetzt neulich irgendwas nachgekocht, ich glaube irgendein Brot, was er nur so als Seitending sie von irgendeinem anderen, wo er Brot brauchte, um das finale Produkt, wo es eigentlich nicht um Brot geht, wo das nur so dazugehört, macht er ja immer alles, dann macht er auch noch das Brot frisch. Ja. Und ich glaube, das habe ich neulich nachgebacken. Also ich bin jetzt so in diesem so Fernsehzeugs nachbacken, das ist so nachkochen. Ist gerade so mein Ding. Ich glaube auch das Burgerrezept, was ich irgendwann im November ausprobiert habe, war, glaube ich, auch von Binging with Babish.
Ja.
Sehr schön. Das gefällt mir.
Ich habe auch gekocht.
Sehr gut.
Ey, ja, und wir haben es gegessen.
Ja.
Ja. Ich habe vor geraumer Zeit, ich glaube vor 2 Jahren oder so, habe ich mal einen Dutch Oven bekommen.
Und dann hast du ihn 2 Jahre in den Keller gelegt und nicht wiedergefunden, oder wie?
Ja, so ungefähr. Irgendwie habe ich es nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich dachte mir so, ach ja, da muss ich mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen, wie das geht und das ist bestimmt total kompliziert und es geht nur mit ganz vielen Leuten und keine Ahnung, ich hatte immer irgendwie, ich hab's halt nicht gemacht.
Aber es ist ganz schön ein riesiger Dutch Oven, den du hast. Also wenn ihr dann nur zu viert essen wollt, da
haben wir eine Woche zu tun.
Das ist schon ein Monster, ja. Magst du kurz erklären, was ein Dutch Oven ist?
Ja, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Ich war bei der Metzgerei und habe Fleisch dafür kaufen wollen und hatte das sogar schon bestellt und habe dann beim Abholen der Metzgerschefin sogar gesagt, also ja, hier Nacken ist schon bestellt, 3,5 Kilo, nee, 7 Pfund, hier gehen ja mein Pfund bei den Metzgern und dann hat, ist für einen Dutch Oven. Also genau, und bitte schneiden, so 1,5 Zentimeter ist für einen Dutch Oven. Was ist denn ein Dutch Oven? Und auf die Frage war ich nicht vorbereitet und habe deswegen, musste mich kurz sammeln, so ungefähr eine Sekunde oder so. Und in der Zeit ist schon eine Frau, die neben mir stand, reingekrätscht und hat erklärt, was ein Dutch Oven ist. So in dem Tonfall so, ja, der junge Mann hatte halt keine Ahnung vom Kochen. Deswegen erkläre ich das mal hier.
Ja, das ist, so. Frauen werden gemansplained und beim Metzger wirst du ja gewomansplained, so ist das halt.
Vollkommen, vollkommen, ja. Und dann haben halt die beiden Frauen und die, also die Frau, die da reingekrätscht ist, die war also über 50 sicher, ja. Und hat so gesagt, ja, habe ich gestern benutzt, und was ich auch nicht angenommen hätte, aber gut, ist jetzt übrigens im Ofen benutzt. Und genau, die hat dann erklärt, also das ist ein gusseiserner Schmortopf mit einem Deckel, relativ dicht verschlossen. Und dann bin ich wieder reingekrätscht und habe gesagt, ja genau, und dann legt man dann ein paar Kohlen drunter und ein paar Kohlen drauf und dann lässt man das ganz lang vor sich hin schmoren. Dann hat sie gesagt, ja nee, man kann das auch im Ofen machen. Ich habe das im Ofen gemacht gestern. Gut, und dann haben die beiden Frauen sich so verschwestert gegen mich, so. Ja.
Der Jüngling.
Der Jüngling, genau, und die Jüngling. Metz, genau, Jüngling.
Wir sind ja auch noch so jung.
Mit 41 damals, als ich damals den Fleisch abgeholt habe. Jetzt 42.
Jetzt hättest du auch, da du ja jetzt die Antwort auf alles hast, mit 42 hättest du auch auf die Frage viel schneller geantwortet und dann wäre das nicht passiert.
Ich hätte einfach 42 antworten können. Und ja, und dann hat die Metzgerin sich das so erklären lassen und dann hat sie es zusammengefasst und ich muss sagen, das ist tatsächlich ziemlich zutreffend. Hat sie gesagt, ah ja, okay, und dann behauptet man, man hätte gekocht. Weil es eben so, die Erklärung war halt, ja, man gibt es da rein und dann lässt man es ganz lange einfach drin und von Hitze bestrahlen und dann am Ende schmeckt es toll. Und dann behauptet man, man hätte gekocht. Und das trifft tatsächlich ziemlich gut. ich habe ein Schichtfleisch gemacht, wo eben tatsächlich das einfach Fleisch und Zwiebeln und Paprika in diesen Schmortopf hineingestapelt werden und dann eine Flasche Barbecue-Soße drüber geleert wird und draufgestrichen wird und das Fleisch wird natürlich vorher mit seinem Rub eingerieben und dann kommt noch ein bisschen Whisky dazu und ja, und dann lässt man es 3 bis 4 Stunden vor sich hinschmoren. Und dann schmeckt's toll, ist super zart. Super zart. Also, es ist tatsächlich echt einfach. Also, ja.
Einfach. Ja, aber gut. Ich finde, das ist eine alberne Kritik, dass das nicht kochen sein soll. Also, ich meine,
ja, das stimmt schon.
Du bereitest halt ewig Zeug vor, du reibst Fleisch mit einem Rub ein, du kombinierst ja ein halbes Dutzend und ein ganzes Dutzend Zutaten, du schnibbelst einen Haufen Kram in die richtigen Größen.
Streng genommen ist es tatsächlich nicht so schwierig, wenn man, also, klar, man muss schon wissen, was man tut. Na klar,
du folgst einem Rezept und deshalb ist es nicht schwer. Aber
es nicht, ja.
Aber es gibt wahrscheinlich 1 Million andere Rezepte, die genauso funktionieren, wo das niemand
empfiehlt. Aber man kann halt echt wenig falsch machen, gell? Also es ist egal, ob du das 3 Stunden oder 4 Stunden schmorst, ja? Also, und das hast du halt bei vielen anderen Rezepten. Weißt du, bei einem Kuchen, wenn du den 10 Minuten zu lang drin lässt, ist er halt schwarz, gell? Aber
das ist ja nicht das Kriterium für
natürlich
kochen
nicht.
Oder nicht.
Aber ein anderes Schmorgericht im Backofen ist halt auch, ob 2 oder 3 oftmals.
Ja, oder eine Gans im Ofen oder so, ja, das ist auch alles, funktioniert alles so.
Ja, das ist ja das Schöne bei Schmorgerichten und deswegen mag ich das ja auch so, dass man dem die Zeit auch anschmeckt, gell? Das ist ja.
Ja, und das macht's ja toll. Ja, super. Also.
Ja. Ja, und es war echt super und wir haben bis heute davon gegessen. Also, haben jetzt, glaube ich, 3 Mal davon gegessen.
Heute ist Montag, wir haben es am Freitag gegessen.
Genau, wir haben es am Freitag gegessen. Mir war brutal schlecht nachts.
Ja.
Weil ich dann nachts nochmal davon gegessen habe, das war der Fehler. Mir war wirklich so richtig kotzübel.
Er hat nicht mal mehr Drinks gemacht und getrunken.
Oh nee, es ging wirklich gar nichts mehr. Ich hab überlegt, soll ich einen Verdauungsschnaps trinken? Ich kann wirklich nichts. Ich fange sofort an zu brechen, wenn ich so irgendwas zuführe. Und am nächsten Tag habe ich es ja wieder gegessen und auch da war mir ein bisschen schlecht, weil es halt echt geil schmeckt. Und
ganz super.
Man isst halt immer zu viel und auch viel zu viel Zwiebeln und so. Und was mir dann aufgefallen ist, am zweiten Tag habe ich erst verstanden, warum mir schlecht geworden ist. Die Soße, in der das halt, ja, das ist ja im Endeffekt so ein Großteil einfach aus den Zwiebeln und aus dem Fett, ausgelassenes Fett. Ja. Die Soße ist halt so unglaublich fett. Wenn man die halt dann, ich habe die dann zum Teil wie eine Suppe gegessen, das darfst du halt nicht machen, weil das ist halt einfach viel zu fett. Dreht es einmal den Magen um,
ja. Wahrscheinlich müsste man, wenn man das Fleisch alles rausgegessen hat, die einmal durch ein Sieb gießen oder so, um die Großteile abzufangen und dann oben das
wahrscheinlich Fett müssten wir die sogar fettwaschen, ja.
Irgendwie ab.
Also einfrieren.
Ja, zum Beispiel.
Einfrieren, abschöpfen.
Ja. Ja, aber habe ich ja nicht
würde
gemacht.
Würde ja aktuell bei den Außentemperaturen wahrscheinlich sogar gehen nachts.
Hast genau.
Ja, Grad im Moment oder so.
Richtig, nee, war auch so. Als ich die reingeholt habe, war die stand ja draußen. Naja, egal. Heute haben wir sie wieder gegessen, war wieder sehr gut. Heute ist mir nicht schlecht geworden, weil ich ja jetzt wusste, auf was ich achten muss.
Ja, und du hast ja auch genug Verdauungsschnaps getrunken.
Genau, trinke ja jetzt auch wieder. Aber ich habe jetzt überlegt, müsste man häufiger. Gut, du hast recht. Es ist ein ziemlich großer, also ein 12 Zoll und zwar so ein hoher 12 Zoll, also schon recht groß. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ja die Beilagen nicht darin gemacht. Also man hätte ja genauso, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir hätten es also wir haben am Ende haben wir, glaube ich, 8 Pfund Fleisch drin gehabt. Und wenn man das mit weniger gemacht hätte, hätte man ja zum Beispiel die Kartoffeln noch reinhauen können, dann in den Sud. Das schmeckt ja dann auch geil. Wenn die dann in dem Sud kochen, ist ja super.
Ja. Dann sind die Kartoffeln danach auch noch tödlich, ist ja super.
Genau. Ja, mal gucken, wo mich das noch hinführt. Aber also, ich war überrascht, wie einfach das geht und
Man hört auch immer, Chili con Carne im Dutch Oven sei super. Ja. Warum auch immer. Was auch immer es anders macht.
Klar. Ich habe das bisher nur einmal gegessen bei einem sehr guten Freund und da war es angebrannt. Wahrscheinlich hat der zu viele Kohlen drauf gemacht und zu wenig Flüssigkeit rein, nehme ich an.
Ach ja, weil der hat auch, wenn du das mit dem Kohlegrill machst, dann musst du doch so einen Minion-Ring legen, oder? Kannst du das noch kurz?
Nein,
ja,
nein, genau.
Du hast gemacht.
Nein. Nee? Du legst einfach irgendwie 10 Kohle drunter, 6 oben drauf, fertig.
Ja, aber die legst du im Ring unten
drunter. Ich wollte gerade sagen, das kannst du machen, aber die bleiben doch dann keine 3,5 Stunden an. Da musst du doch schon so einen Ring bauen, damit.
Nee.
Erzähl.
Wie hast du? Ich habe halt so gute Kokos-Weber. Kohlen, die bleiben, 3 Stunden sind nicht angeblieben, aber 2,5 oder so. Ich habe dann nochmal neue gelegt. Ich habe einfach neue nochmal nachgeschoben. Also
genau, aber du hast jetzt nicht irgendwie in einer bestimmten Form hingelegt.
Nee, ich habe keinen echten Minienring gelegt. Nee, das nicht.
Minienring heißt ja nur, dass die Kohlen sich gegenseitig anzünden.
Und das, ja, klar.
Das würde nicht funktionieren, weil dann kriegst du gar nicht die Temperatur, die du brauchst. Du brauchst da 10 Kohlen, die gleichzeitig kühlen, genau. Die gleichzeitig brennen drunter und 6 oder 7 oder andersrum obendrauf. Und die brennen gleichzeitig, die brennen nicht hintereinander.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber ich dachte, dass, weil du gesagt hast, viele Stunden und so lange halten die Kohlen durch.
Ja, also das halt nicht irgendwie so die Holzkohle vom Aldi kaufen.
Nee, das dachte ich mir eben auch so.
Ja, gut, Holzkohle sowieso nicht an der Stelle, ja.
Ja, ist ja Holzkohle, wenn es Kokos ist.
Ja, nee, aber jetzt nicht dieses, was man so als Holzkohle, diese komischen.
War ich überrascht. Das war mir gar nicht bewusst. Ich war im Baumarkt, habe geguckt, was es da für Kohlen gibt. Und es gibt ja tatsächlich Kohlebriketts, die du so kaufen kannst, aus Braunkohle. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass man die so im Baumarkt kaufen kann, in Säcken, so offensichtlich für einen Grill. Oder sind die nicht für einen Grill? Ich weiß nicht.
Möchtest du Braunkohle an den Grill hauen?
Das stinkt doch, oder?
Ja, es gibt im Kachelofen gehauen oder so.
Ja, genau. Für den Kachelofen, die großen Briketts, also die so.
Ja, quaderförmig. Ja,
wie so ein Goldbarren.
Nee. Ja. Nee, nicht so, sondern wie zum Grillen, solche Briketts. Ganz komisch.
Ja, okay, das wusste ich auch nicht. Weil die großen, das ist mir auch neulich aufgefallen, dass es die jetzt wieder gibt im Baumarkt, wo ich mich auch frage, so, was zum Geier läuft hier gerade schief, dass die Dinger, also die waren in meiner Kindheit total präsent Und dann waren sie ja, weg,
im
und
Osten
war auch
vor allem,
gut so. Ja, ja, genau. Ich habe die selber
ich kenn es auch nur,
aus dem Keller hochgeschleppt, ja. Also mein Rückenschaden ist genau daher. Wahrscheinlich, weil ich so ganze Steiger mit 50 Kilo, nicht ganz, aber 25 pro Seite, mit Braunkohle aus dem Keller in den vierten Stock geschleppt habe.
Oh, damit es warm wird. Toll.
Der Geruch ist toll, irgendwie, aber halt auch ekelhaft. Also der ist toll,
so
aber
Kindheitserinnerung, ja.
Genau, Kindheitserinnerung, ja, genau. Toll, ja. Und das ist eigentlich total gut gewesen, dass die Dinger weg waren, und die waren ja auch weg. Und jetzt,
ja,
jetzt läufst du in den Baumarkt und siehst die wieder und denkst dir,
Baumarkt,
warum?
Ich
hab, wer kauft das? Wer braucht das? Was, ja, ist mit genau. euch, was ist mit euch verkehrt? Also, ganz schlimm. Es ist halt auch eine super dreckige Angelegenheit einfach.
Ja, total.
Ist halt nicht nett für den Nachbarn auch, wenn du das bei dir abfackelst und Downwind schläft irgendjemand in seinem Bett und hat das Fenster offen. Also, ist ja nicht nett.
Stinkt nach Braunkohlefeuer. Hm.
Ja. Ja, jedenfalls ein Dutch Oven ist ein sehr schönes Kochinstrument. Ich habe da schon mal Rouladen drin gemacht, was auch sehr gut funktioniert.
Ich habe nur einen Fehler gemacht am Ende, heute.
Ja.
Man muss den dann ja immer wieder so, so aus, wie nennt man das, aussieden, aus, mir fehlt dieses Wort, ausbrennen. Und da wird er ja so eingeölt und dann erhitzt, gell?
Ja.
Und da habe ich halt irgendwo gelesen, und das war halt, da habe ich halt aufs falsche Pferd gesetzt, dass man das auch im Ofen machen kann. Habe ich gedacht,
ja.
Vorher habe ich es nicht gemacht, gell? Aber jetzt hinterher habe ich es gemacht. Und das ist halt eine ganz doofe Idee. Weil halt das Öl, wenn es richtig heiß wird, dann verdampft es halt zum Teil auch. Und
fängt an zu rauchen.
Es fängt an zu rauchen wie verrückt. Und also wir haben das schwer wieder rausgelüftet heute. Wir haben den großen Ventilator voll laufen lassen. Bestimmt eine Dreiviertelstunde. Alle Fenster offen, überall, ganz Haus, alle Fenster offen.
Oh.
Und es hat gestunken wie in einer Pommesbude. Ganz schlimm.
Dabei habt ihr extra am Wochenende die Fritteuse auf die Terrasse gestellt, damit es nicht wie in der Pommesbude riecht.
Glückwunsch.
Ja, genau, sehr gut gemacht.
Okay. Haben wir gelernt. Dutch Oven außen ausbrennen.
Ja, macht das nicht. Ich dachte so, das ist eine schön saubere Sache, dann legt man den so in die Dings, passt auch gerade so rein in den Ofen. Ja, ich dachte, super. Ja, nee. Keine gute
Idee. Ja, nee.
Ja, nee.
Sehr gut, I like. Okay, dann war das jetzt noch die Abbiegung nach Bergen und Schnee, dann noch zum Kochen und zum Grillen.
Mhm.
Und wir hatten reichlich Bewegtbild-Themen für diese Folge. Die
und
Kommentare
gut.
Zwei stehen
geknackt.
Und genau, die 2 Stunden geknackt. Die Kommentare stehen euch offen. Sneakpot.de. Da könnt ihr uns sagen, was der Stefan, weiß ich nicht, was der Christoph noch in seinen Dutch Oven stecken soll und was wir noch.
Da.
Ja, du, genau.
Da, gerne Vorschläge, bitte.
Genau. Ich habe mir gedacht, man müsste da so Nieren und Leber und so ein Kram rein. Gern noch zusätzlich reingemacht. Ich habe ja nur zwei Entenbrüste noch reingemacht, zusätzlich. Aber ich habe gesagt, so, boah, Niere wäre bestimmt voll geil. Ist auch sicher voll geil. Das Problem ist halt, dass es 80% der Gäste halt nicht mögen. Und dann halt alles in diesem Dutch Oven nicht mögen, wenn ich da auch Niere mit reingemacht habe. Ja, da muss ich mal eine Nierenparty machen. Ganz ausgelesenen Gästen.
Du kaufst noch so einen ganz kleinen Dutch Oven, wo du eben nur so 2 Nierchen und eine kleine Leber reinwirfst oder so.
Ja, so gerade so Nierenspieß oder so, das ist doch auch sowas ganz lang geschmortes.
Ich möchte bitte eingeladen werden. Ich werde mir mein eigenes Essen mitbringen. ich will aber trotzdem auf der Nierenparty sein, um zu sehen, was da für Leute kommen, wie das abläuft.
Also da fällt mir spontan einer meiner Freunde ein, von dem weiß ich, dass er Niere gerne isst, der ist Bestatter. Schön, gell?
Okay, bevor das jetzt weiter eskaliert und hier zu weit führt mit Bestattern, die Nieren essen, machen wir Sack zu. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.